Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich. Über dies und das und jenes. Boris Blocksbergs Herz raste. 32 Jahre waren nun vergangen, seit er Neustadt den Rücken gekehrt und seine Schwester das letzte Mal gesehen hatte. Seitdem war viel passiert. Und das meiste davon hatte er tief in sich, unter der ganzen anderen Scheiße, die die Tatsache, der minderbegabte Bruder einer kindlichen Hexe zu sein, mit sich bringt, begraben. Spott, Mobbing, eine Essstörung, tiefe Akne-Narben durchfurchen sein Gesicht und markieren die Zeit, in der er sich ausgerechnet mitten in seiner Pubertät dazu entschieden hatte, von morgens bis abends nichts anderes zu essen als Hühnerhaut. Hühnerhaut-Butterbrot. Hühnerhaut-Marmelade. Hühnerhaut-Bockwurst-Smoothie. Nun stand er also vor dem Krankenbett seiner Schwester Bibi und blickte durch seine Tränen hindurch auf den prall gefüllten Urinbeutel, der...
Ja, leck mich am Arsch! Marco Göller, du alter Werwolfhänser!
Thorsten Dörnbach?
Marco, ich fasse dich! Was machst du denn hier im YouTube-Zimmer vom Böhmi?
Also ich spreche ja immer das Intro ein für Fest und Flauschig.
Hör auf, das ist dein alter Jugendraum!
Nee, eigentlich mache ich ja in Hörspiele.
Gib mir mal deine Handynummer, wir müssen unbedingt mal trinken gehen!
Gut.
Hey Jan, guck mal, wir beide schon wieder.
Hey.
Hier heute am Sonntag, den 5.3. heute März. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig.
Hallo Leute.
Eigentlich eine große Sondersendung. Mein Name ist Olli Schulz. Mir gegenüber auf einem Schreibtisch mit einem Kopfhörer und einem Schülermikro in der Hand bewaffnet Jan Böhmermann. Hey Janni.
Hey, grüß dich Olli. Ich sehe ein bisschen aus wie der Kinderreporter von Zebra 4 von Bremen 4 früher. Ich fühle mich auch zurückversetzt in die Zeit. Man muss sagen, wir sind heute nicht im Studio, sondern wir haben heute eine Sonderausgabe von Fest und Flauschig. Wir sind Backstage, wie so oft bei mir, aber ich habe heute das große Aufnahmesetup ausgepackt. Mein persönliches Studiomikrofon habe ich aus der Kiste geholt, mein Aufnahmegerät und ich habe in der Hand ein Reportagemikrofon. Wir sitzen uns ungefähr 2 Meter entfernt voneinander, weil wir heute einen Gast haben.
Und genau, wir haben heute einen Gast und den Gast habe ich mitgebracht. Wir haben die Nacht zusammen im Hotelzimmer verbracht.
Wirklich?
Wir haben uns, er ist heute Morgen gekommen und ich bin ganz glücklich, dass das endlich klappt. Wir wollten ihn schon öfter mal einladen, jetzt hat es aus logistischen Gründen sehr gut geklappt. Wir freuen uns sehr herzlich auf Ralf Rute, der heute bei uns ist. Hallo Ralf.
Hallo Ralf Rute.
Hallo Jan, hallo Olli. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, herzlich willkommen in meinem Büro. Das hat jetzt zuerst die Illusion geraubt.
Genau,
das war der erste Schock, ne?
Habe ich es mir vorgestellt.
Es ist klein, es ist miefig. Da ist noch eine Toilette, wenn man da durchgeht. Die darf Olli aber nicht benutzen.
Wirklich, darf ich nicht. Und eine Dusche hat er auch noch. Und vorgestern wollte ich hier duschen vor der Sendung. Und Jan hat mir hier nicht erlaubt, hier zu duschen.
Nee, das ist meine Dusche.
Was passiert hier sonst? Hier wird gekeult.
Normalerweise sitze ich, hier wird gekeult. Deswegen ist ja ist immer auf meinem Schreibtisch, ist immer eine Packung Klopapier.
Das Blut
und
läuft
Handcreme.
Ab in den Eimer.
Das Blut läuft in den Eimer ab. Das ist tatsächlich, das ist mein Büro, mein zweites oder mein Drittbüro eigentlich. Und hier sitze ich dann, während wir die Sendung vorbereitet. Man muss sagen, heute ist Freitag, wir zeichnen am Freitag auf. Heute ist die erste Aufzeichnung unserer wieder aufgenommenen Fernsehsendung von Olli.
Schulz und Böhmermann, zweite Staffel beginnt heute Abend. Wir quatschen uns jetzt ein bisschen leer mit dir, weil wir haben in der letzten Sendung öfters die Kritik bekommen, dass wir also in unserer Talksendung zu hektisch waren, zu viel geredet haben, auch zu viel Befindlichkeitskram. Und du wirst uns jetzt so ein bisschen, sage ich mal,
auf Null bringen.
Entschlacken.
Vielleicht genau. Muss man ganz kurz mal erklären, wer Ralf Rute ist. Es gibt ja solche Leute geben, die nicht wissen, wer Ralf Rute ist, die mit sich nicht im Sicherheit. Internet aufhalten. Ralf, du bist Illustrator, Comiczeichner. Du bist eigentlich Comiczeichner.
Darf man das so sagen oder findest
findest du, das ist eine, wollte ich nämlich genau fragen, ist das eine Bezeichnung, die dir missfällt? Comiczeichner, Illustrator? Bist du ein Fantast? Wie würdest du dich selber bezeichnen?
Ich hab, lustigerweise auf dem Weg hierher, ich höre ja gerade so die ganzen bisherigen Folgen von Sanft und Sorgfältig durch und da war die Folge dabei, wo ihr über diesen Fall spricht von Hauck und Bauer mit dem Schröder, der den Witz geklaut
hat. Schröder,
ne? Ja, den Witz geklaut hat. Kann man tut ja jetzt so, als hätte er den halt schon vorher gehabt. Wie auch immer. Und da sprecht ihr, glaube ich, von Karikaturisten. Also mir läge nichts ferner, als das selbst von mir zu sagen. Ich sage mal Witzbildmaler, ja. Weil...
Ist es bei dir auch so, dass du beim Wort Karikaturist so ein Gefühl hast, wie ich beim Wort Komiker zum Beispiel, dass man dann denkt, das ist zu edel, zu fein, das kann, bin ich gar nicht?
Du würdest, glaube ich, also das ist für mich eher wie für dich, glaube ich, Kabarettist. Da sehe ich mich nicht. Also.
Weil Karikaturen sind so ein bisschen in Verruf geraten. Ich glaube, in Zeitungen gibt es immer welche, wo man den Witz wochenlang sucht und man auch darüber nicht einschlafen kann, weil es einfach auch vielleicht auch gar keinen gibt. Ne?
Und auf dem Sarg steht Demokratie. Und
ja, genau.
Also, das wäre so das Ding. Also ich selbst sehe mich tatsächlich als Komiker, weil ich denke, ich bringe Leute zum Lachen und das tue ich mit Zeichnungen, aber eben auch mit Videos und mit dem Live-Programm. Und am Ende gehen die nach Hause und haben gelacht.
Du hast also, ein Live-Programm?
Ja.
Ja, genau, das ist ein Live-Programm, du gehst auf Tour richtig so, ne?
Ja.
Seit wann machst du das? Seit wann gehst du jetzt auf
Tour? 10 Jahre.
10 Jahre schon. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht ganz genau mehr, wann du das erste Mal mir aufgefallen bist. Dir aufgelauert hat. Aber das Schöne ist, dass wir gegenseitig auch eine Sympathie füreinander pflegen, glaube ich. Also für unsere Arbeit kann man vielleicht sagen.
Das kann man sagen.
Das kann man sagen, für uns selber persönlich.
Ich bin Fan seit 15 Jahren.
Das freut mich total zu hören. Ich bin vor 10 Jahren oder so.
Wollt ihr Klopapier oder Handcreme haben?
Wir sind vor 10 Jahren, also ist mir zum ersten Mal irgendwas von dir aufgefallen. Und dann ist das immer mehr in mein Bewusstsein gekommen. Und irgendwann kam das.
Was Hass?
Nee, und dann kam tatsächlich irgendwann dieser legendäre, für mich legendäre kleine Einspieler, den man auf YouTube sich angucken konnte, mit dem Wolf. Der Wolf, der halt den Schafen auflauert. Und das eine besondere Schaf, Thorsten Dörnbach. Das hat mich damals wirklich unfassbar.
Habt ihr das jetzt gehört?
Bereits? Ja, genau. Das muss man sagen. Ihr jetzt alles schon gehört habt, Jan leider noch nicht, ich auch nicht. Ralf Rute hat tatsächlich mit Marco Göllner zusammen, ihr habt euch getroffen, das Intro für die heutige Sendung aufgenommen. Das finde ich ganz fantastisch geworden.
Ich habe es leider noch nicht gehört, das wird, muss man vielleicht dazu sagen, im Anschluss oft dran produziert, weil das manchmal sehr kurzfristig reinkommt, weil Marco Göllner erst sehr spät einen Geistesblitz
hat. Ja, aber diesmal habe ich es ja gemacht.
Ja, diesmal, also, genau. Ja. Diesmal.
Aber du bist zu Marco gefahren? Ist das
nein,
so?
Nee. Nein, Marco war, also erstmal ist es so, ich habe nach unserem Treffen hatte ich schon, lief ich schwanger, sagt man ja so schön, mit der Idee, dieses Intro zu schreiben, weil ich mich ja gerade wieder so auf Stand gebracht hatte mit all den alten Folgen. Und wenn man jeden Tag 2-3 Folgen sanft und sorgfältig hört, dann kann man gar nicht anders als festzustellen, dass Themen wieder auftauchen. Und da bin ich Fanboy genug, um zu sagen, ach, ich hätte total Bock, mal so ein Intro zu schreiben, weil mich das immer unheimlich schön in die Sendung reinholt. Ich mag das wirklich sehr. Und
ja, du hast die Hähnchenhaut thematisiert.
Alter, ja gut, wir haben es jetzt schon gehört.
Hähnchenhaut. Und natürlich taucht dann tatsächlich Thorsten Dörnbach auf, der mir dann, um nochmal zurückzukommen, ein bisschen auf deinen Werdegang. Und auf einmal warst du da, hast du auch eine wahnsinnig hohe Facebook-Followerschaft und hast das tatsächlich...
Wie viele Leute bei Facebook?
1,2 Millionen.
What? Aber wirklich, noch mehr als du sogar, oder?
Ja, ich hab heute Morgen noch geguckt, um eine Erektion zu bekommen, nur 1.027.000.
Ja, aber auch nicht schlecht. Ja. Auf alle Fälle hast du dich da irgendwie, und ich glaube, dass das wahnsinnig schwer ist, sich in diesem Bereich, in dem du arbeitest, zu etablieren. Da gibt es diese großen Künstler und deswegen freuen Jan und ich auch, dass du heute hier bist, weil wir so ein bisschen auch über unsere Comic vielleicht Vergangenheit oder Sozialisierung
sprechen wollen. Wir sprechen immer wieder darüber, ja.
Ja, und heute haben wir letztens...
Oh, ich habe was mitgebracht.
Wirklich? Ja.
Hol mal.
Sprechen wir euch weiter?
Naja, auf alle Fälle ist das ja ziemlich schwer.
Wir haben beide ähnliche Umhängetaschen. Guck mal, ich hab auch so eine braune.
Überhaupt einfach so ein Style. Ne?
Der gleiche Rudi an.
Der gleiche Style.
Halleluja, eine Heidepark-Werbung.
Lass mich ganz kurz noch das mit Marco Göllner zu Ende führen. Und dann hatte ich so ein Dummy aufgenommen, das ich dir geschickt habe von dem Intro. Und darin spreche ich Marco Göllners Part auch. Und aber das war natürlich anmaßend.
Es ist Sonntag.
Genau. Aber wenn Marco
Männer
Göllner
unterhalten sich.
Dann habe ich ihn einfach angeschrieben und der wohnt. Lustigerweise kommt aus Bielefeld.
Ja, der kommt aus Bielefeld.
Ja, genau. Ist einfach zu mir gekommen in mein Heimstudio und jetzt habe ich hier das Geschenk für ihn.
Alles Gute nachliegen zum Geburtstag.
Ja. Ich kann mich daran wirklich erinnern.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, wirklich.
Ach,
ich hatte das auch. Und zwar handelt es sich um einen Heido-Comic, den Ralf mir gerade geschenkt. Vielen Dank, das freut mich sehr. Der wurde früher verkauft und verkauft im Heidepark Soltau.
Da habe ich ihn auch gekauft.
Echt, so lange hast du den schon, aber der ist jetzt mittlerweile.
Ja. Also ich erzähle dir gleich die komplette Wahrheit, aber ich hatte den auch, sagen wir es so. Also und ich kenne den Zeichner, Riccardo Rinaldi, mit dem habe ich mal eine Brieffreundschaft gepflegt. Über 3 Briefe hinweg, da war ich 9 Jahre alt.
Super, super geil. Also im Heidepark gab es früher, das wird glaube ich mittlerweile gar nicht mehr so gepflegt, Comicfiguren, um so ein bisschen das Disneyland zu simulieren und die Magie vom Disneyland, hat man da eben erst den Park gebaut und dann die Figuren da reingezeichnet. Heido, Wumbo, Rochos,
und noch so ein paar andere. Ali Ben Gator, und das, da gibt's einen Comic von.
Band 1. Das habe ich nie gewusst.
Ich glaube, es gab auch nur einen Band.
Die Fußball-Toreros, kann Haido die WM noch retten?
Grauenhafte Scheiße, sehr, sehr gut gezeichnet.
Ja, ich finde auch.
Also ganz dynamisch.
Super, super toll gezeichnet. Und mal hinten drauf sieht man ein Bild der damaligen Besitzerfamilie. Mittlerweile gehört es, glaube ich, der Heidepark zu Madame Tussauds.
Ah.
Und das ist die Gründerfamilie des Heideparks Soltau.
Das ist Herr Heide.
Und das ist Herr Heide und seine Frau Park. Und die Kinder Soll, Tee und Au. War wirklich früher, der Heidepark Soltau war früher mein Familienunternehmen, wurde jetzt abgekauft. Von einer großen
Unterhaltungsfirma. War das nicht damals eine unchristliche, also dass da nur Heiden auch rein durften?
Das war, genau, der Heidepark. Ja, die Christen mussten draußen bleiben und da durften nur Heiden rein.
Ja, Moslems, Christen und alle anderen Religionen, auch Buddhisten, waren nicht eingeladen. Das war also damals ein schon ziemlich schwieriges Unterfangen, deswegen musste der auch irgendwann dicht machen. So, kommen wir noch mal ein bisschen zurück jetzt zu deinem, wie gesagt, auf einmal bist du auf der Landkarte so aufgetaucht für mich und hast es tatsächlich geschafft, dich so zu etablieren. Und es gibt ja wirklich in diesem Bereich, ist es glaube ich gar nicht so einfach, sein eigenes Trademark und seine eigene Identität zu schaffen, um, also wenn man von dir eine Zeichnung sieht, man weiß, das ist Ralf Rute. Man sieht es nicht nur daran, dass da unten Rute steht, sondern man erkennt deine Figuren, man erkennt deinen Stil.
Oh, du passt ein bisschen auf mit dem Mikrofon.
Ja, ich passe ein bisschen auf mit dem Mikro.
Das doch mal sehr.
Und dann auf einmal hat man das so, ich weiß nicht, also für mich sieht es so aus, als wenn du dich da so etabliert hast. Das war aber auch ein langer Kampf, glaube ich, oder? Bis man da so wirklich irgendwo sagen kann, dass man sagt so, ja, die Leute wissen, wer man ist und erkennen an meiner Zeichnung. Ist das Schönste?
Also erstmal würde ich sagen, wo ist das schon einfacher als Künstler? Also auch mit Musik, du kennst es ja selbst.
Ja.
Also tatsächlich habe ich da eine Zeit lang Parallelen gesehen, weil ich immer gedacht habe, das ist doch so großartig, was der Typ macht. Warum kennt ihr das keiner? Und
wie auch gesagt, bei Jans. Handcreme und Klopapier, falls euch
ja, du bist jetzt auch noch dran. Weil bei Kraft und Werk war es ja gar nicht, wo ich immer dachte, warum ist der Typ nicht im Hauptprogramm und warum dauert das so lange? Aber, und da haben wir, glaube ich, was gemeinsam, die Leute kriegen uns nicht sofort in eine Schublade, weil man eben nicht nur für eine Sache steht. Und bei mir war es einfach so, dass ich, mir haben die sozialen Netze da tatsächlich geholfen, weil ich durch so eine, zu dem Zeitpunkt, als Facebook etc. und Instagram und YouTube aufkam, hatte ich schon eine Menge Material und konnte einfach dauerhaft auch nachliefern, weil das eine ist ja, dass man eine Qualität hält oder Leute einen Geschmack trifft, was ja einfach alles nur Zufall ist und nichts anderes. Und das andere ist, dass man auch dauerhaft einfach da ist und dann eben einfach auch immer Zeug macht. Und da hatte ich viel. Ich hatte ein Archiv.
Ja, du haust jeden Tag ein, zwei gute Gags raus.
Ach ja, das stimmt.
Wie zeichnest du eigentlich? Händisch auf Papier oder machst du das mit Illustrator und auf dem...
Nee, ich zeichne von Hand gerne ein und mach das dann...
Und kolorierst du es dann digital?
Ich könnte es natürlich direkt an einem Grafiktablett machen, habe ich auch vor 10 Jahren mal, aber ich bin totaler Technik Vollidiot und verweigere mich dem auch so ein bisschen.
Es ist, glaube ich, für deine Kunst noch ein bisschen schwieriger, sich zu etablieren als für uns. Als Musiker und als Moderator gibt es zumindest Sender oder Verlage. Als Comiczeichner, da ist doch dann die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo landet, wo man dann doch nicht sein möchte. Also nicht erfolgreich ist, ist doch wahrscheinlich ein bisschen größer, oder es gibt doch wahrscheinlich
viel. Ja, aber was heißt etablieren? Also die
Frage, das sollte dich mitbekommen.
Ja, ja, also mitbekommen, ich mache es ja schon lange. Ich bin ja jetzt auch einfach schon alt, müssen wir uns auch nichts vormachen.
Wie alt bist du, Ralf?
Ich bin jetzt 44.
Ja, okay.
Ja, und habe mein erstes Buch rausgemacht, da war ich, ich glaube, 24. Also und davor habe ich aber schon 10 Jahre für andere Leute getextet. Also ich habe mit 14 angefangen.
Mhm.
Und eigentlich war für mich von da an der Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, jetzt bin ich da irgendwie drin. Und man muss ja dann für sich als Künstler selbst fragen, wofür mache ich das? Weil ich da Bock drauf habe, weil das ist, was ich liebe, oder weil man, das seht ihr ja, glaube ich, ähnlich, oder weil man unbedingt Millionär werden will. Das ist, glaube ich, die schlechteste Basis, um in irgendeiner Form einer Karriere als Künstler anzustreben. Und ich sehe mich ehrlich gesagt dann seit 20 Jahren in der glücklichen Position, irgendwie meinen Kram machen zu können und konnte dann auch relativ bald irgendwie davon leben. Das ist ja dann die Frage, was man für Ansprüche hat. Aber so vor, ich weiß nicht, so 6, 7 Jahren gab es irgendwie so ein Ausschlag mit einmal, wo ich auch das Gefühl hatte, ich glaube, jetzt kommt das irgendwie so in der Masse an, dass Leute das viel kennen. Und das war Internet.
Wir reden gleich noch ein kleines bisschen über unsere Comics. Wir haben uns letztens in der Garderobe schon länger über unsere Lieblingscomics unterhalten, deswegen ist das Gespräch schon ein bisschen vorgeprobt zwischen Olli und mir.
Ach, komm.
Ja, wir haben lange
geredet über Comics. Ich bin nämlich auch, bist du ein richtiger Comic-Fan auch als Kind schon gewesen? Bist du so,
gab es... Was war dein erster Comic?
Genau.
An den du dich erinnern kannst.
Fix und Foxy.
Ah, von Rolf, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Rolf Kauka, genau.
Ja. Riccardo Rinaldi übrigens, ein Fix- und Foxy-Zeichner, hat er die Pichelsteine erfunden. Kennt ihr die noch? Das waren so drei relativ tumbe Neandertaler und die hatten eine sehr, sehr sexy Schwester. Das war also für die damalige unfassbar. Die rannte immer so halbnackt durch die Gegend in der Kindercomic. Das war wirklich unfassbar.
Das ist überhaupt so in der ganzen Comicwelt, auch die Schlümpfe, dass es da nur eine Frau gibt, die von
allen begehrt wird.
Sexismus.
Nee, es ist wirklich eine Männerwelt. Die Comicwelt ist eigentlich eine Männerwelt. Mittlerweile gibt es viele tolle Comiczeichnerinnen tatsächlich. natürlich. Aber früher, als wir angefangen haben, Comics zu lesen, war das doch sehr männerdominiert. Mein erster war, glaube ich, also mein Vater hat früher Asterix gesammelt. Und da bin ich quasi da hochpolitisch, habe ich auch im Nachhinein erst verstanden, wie politisch das wirklich ist. Der große Graben zum Beispiel, das quasi das eine ein Bild für die deutsche Teilung war, ne? Also dieses nämlich aus Romeo und Julia und
Goscinny und Uderzo. Einer von beiden ist gestorben vor einigen Jahren.
Goscinny, der Texter. Und der große Graben war der erste Band, den Uderzo selbst getextet hat.
Genau.
Und der war auch noch toll.
Ja.
Danach
ging so ein bisschen, es ging so ein bisschen nach unten. Ne?
Un poquito. Ja.
Und was mich auch total gestört hat, dass irgendwann sich die Schriftart geändert hat. Ich fand es immer toll, die Comics zu lesen mit Schreibmaschine, mit Druckschrift reingedruckt wurde. Und später hat man das dann mit Hand gemacht oder mit so einer handgezeichneten Typo.
Wie im Original allerdings.
Ist es im Original so?
Ja.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Meine ersten Comics, die ich hatte, ich bin früher mit meinen Urgroßeltern immer, die nicht sehr viel Geld hatten, in einen Restpostenladen gefahren. Das ist wirklich, war außerhalb von Hamburg, der hieß Bananen-Willi, Willi Moore. Der hat so Sachen aufgekauft von, wenn so ein LKW in den Graben gefahren ist und die Sachen so halt verkokelt waren oder ähnliches oder irgendwo ein Brand war. Und da gab es so eine ganz große, so ein Tisch mit Comics und da gab es Michel Vaillant. Das war so ein Rennfahrer. Und das, kennst du den auch noch, Jan? Michel Vaillant. Das ist ein Rennfahrer. Oder den Spirit. Kennst du den Spirit noch?
Will Eisner.
Will Eisner. Unheimlich düster, unheimlich. Er spielt meistens in der Kanalisation. Ist ein Superheld gewesen mit Depressionen, der auch sehr schwermütig war.
Ja, der hat eigentlich so dieses Dunkle in diese Superhelden-Sache. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit Superhelden gar nicht auskenne. Das war null meine Welt.
Wirklich nicht? Was hast du denn da für Comics gelesen?
Nur Funnies. Also, oder
nur lustige Sachen. Clever und smart?
Viel, also die französischen Comics, ne, also
Masopulami,
genau. Also alles, was so aus diesem franco-belgischen, europäische Comics,
Tintin.
Genau. Mich hat, also das war aber, steckte damals schon mehr drin, mich hat eigentlich diese Frage erzählt, wie erzählt man mit eigentlich recht normalen Figuren eine Geschichte, die den Leser trotzdem unterhält und am besten noch komisch erzählt, also dass man sich auch lachen muss. Und deswegen sage ich ja von mir immer, ich wäre eigentlich so Erzähler und Komiker, weil mich eigentlich das interessiert. Mhm. Und die Zeichnung ist für mich völlig zweitrangig. Das kann auch viel grottiger gezeichnet sein. Und diese Superhelden-Sachen, die waren ja schon sehr realistisch gemacht.
Aber so Clever und Smart war doch mega gut gezeichnet, oder? Fandest du
das
nicht witzig?
Ich finde das gut gezeichnet, ja. Aber das war, sage ich mal, trotzdem ja in so einem naiveren Stil.
Ja. Ich kann mich nur an, es gab diesen langen, dünnen mit dem Kragen.
Das war Fred Smart.
Das war Fred Smart.
Jeff Clever.
Jeff Clever.
Ich glaube genau andersrum.
Nee, Jeff Smart und Fred Clever.
Genau.
Fred Clever war der sich verwandeln konnte. Und Jeff Smart war der immer irgendwie die Ärger abbekommen hat meistens. Und dann gab es noch Mr. L, das war der Chef.
Richtig.
Mhm. Und
ich muss mir ein paar Clever und Smart kommen.
Ich habe zu Hause noch einige rumliegen. Und dann gab es noch einen Ableger, der hieß Mein Gott Walter, das war über einen Handwerker.
Ja. Und Fischstraße 13 gab es auch noch, das war auch von
Mein Gott Walter, angelehnt an Mike Krüger.
Ja, ich glaube.
Von der deutschen Redaktion.
Von der deutschen Redaktion, genau.
Sie verlieren übrigens gerade all eure Hörer. Also.
Das ist total egal.
Das ist uns total egal, weil ich liebe, dass wir heute mal ein bisschen Nerd-Comic-Talk machen können.
Cool.
Und dann gab es welche, die habe ich damals nicht verstanden, sehr versaut, die kleinen grünen Männchen.
Hat man ich erinnere mich, die kleine Pimmelchen hatten.
Ja, die kleine Pimmelchen.
Ich
und dann
erinnere
auch
mich.
In der Badewanne, so, da lag eine nackte Frau und dann sind die überall so aus allen Löchern gekrochen und haben die so begehrt. Das war schon ziemlich schmierige Italiener war das, ne?
Alterrenwitz, das war, glaube ich, ein Franzose. Also das waren auch alles europäische Sachen. Die Clever und Smart war ja auch Spanisch. Und das war genau das, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass kann ich irgendwie eher nachvollziehen, weil das so seine Wurzel im Alltag hatte.
Wie sieht's aus mit Ralf König? Da haben Olli und ich uns gegenseitig gestanden, dass wir mit 14, 15 versehentlich in Ralf König Comics
reingegangen.
Ja, aber das ist tatsächlich bei ganz vielen Leuten so. Und da muss man Ralf König, der ja nun mal bekannt wurde durch diese schwulen Comics, wie man sie genannt hat, der hat es wirklich hingekriegt, dass man sich keine Gedanken darüber gemacht hat, ob das jetzt in einer schwulen Szene ist.
Ja.
Und man hat sich das und fand es mega witzig. Man
mega
fand
witzig.
Super gezeichnet.
Diese dicken Pimmel, diese ganzen
klassischen Schwulen mit dem Oberlippenbart.
Die Anspielungen an die schwulen Szenen, also da habe ich Sachen drin gelesen, mit den Taschentüchern in der Arschtasche und so. Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Codes aus den 80ern und 90ern habe ich eigentlich über Ralf König Comics gelesen.
Ja, aber weil der einfach geil erzählt hat. Weil das ist ja, also der Irrtum ist ja, dass viele mal denken, Comic wäre ein Genre, aber es ist ja ein Medium. Du kannst damit im Grunde alles erzählen. Es gibt geile Graphic Novels, ohne dass ich bin überhaupt kein Fachmann dafür, wo einfach total tolle Dramen auch erzählt werden, Familiengeschichten über irgendwelche Epochen hinweg, über viele Bände, irgendwie 800 Seiten stark. Und dann gibt es eben einfach witzige Comics, es gibt super, also alle Themen, die du auch in Filmen eben abgraben kannst, kannst du auch in Comics abgraben. Und da gab es eben dann halt auch die schwulen Comics, aber letztendlich hat Ralf ja nur toll Geschichten erzählt.
Kennt ihr euch?
Ja. Also er hat einfach, die Dialoge sind super, Der hat einfach ein unglaublich schönes Gespür dafür, auch finde ich so Momente einzufangen, die sowas Authentisches zu haben. Mhm. Und das war in den 80ern, 90ern, gab es das zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht, auch im Film ganz wenig.
Der bewegte Mann ist quasi ein Film, ein sehr erfolgreicher Film von Sönke Wortmann mit Joachim Krohl.
Til Schweiger.
Til Schweiger, ja. Hat auch mitgemacht. Grüße. Rufus Beck. Glaube ich auch,
ne? Ja, Rufus Beck, glaube ich auch.
Das Rufus Beck war der Freund
von Joachim Krohl. Das war eine Comic-Verfilmung, die dann ins Reale übertragen wurde.
Joachim Krohl habe ich im Flugzeug letztens gesehen. Da haben wir uns so zugenickt. Wir hatten beide Kopfhörer auf. Und so ganz freundlich, sympathisch, nett zugenickt.
Ich habe Martin Kessler neulich im Flugzeug getroffen.
Michael Kessler,
nicht genickt. Nicht genickt. Ich habe genickt. Ich habe gedacht, wir sind doch vom gleichen Ast. Hat nicht gedacht. So, bevor wir jetzt zu weiter abnörden, würde ich mal ganz kurz absetzen und uns einen kleinen Song
schon
für die Playlist.
Oder vielleicht lassen wir unserem Gast die Wahl. Du hast heute einen Song auf die Pidi und Bumsi Playlist stellen.
Bin völlig unvorbereitet.
Ja. Was du gerne hören möchtest, wir stellen das einfach drauf.
Damien Rice Cannonball.
Oh, ein wahnsinnig schöner Song. Das war die große Trennungsplatte von Damien Rice, die ich heute noch selten hören kann in einem Stück, weil die wirklich wahnsinnig ans Herz geht. Das ist eine Hammerplatte. Damien Rice, ganz toller Songwriter. Ich habe den mal gesehen, da war der so schlecht gelaunt. Da haben die Leute schon geheult, als er auf die Bühne kam, weil man gemerkt hat, dass der auch wirklich ein leidender Typ ist. Und
nur Michael Kessler hat ihm zugenickt.
Also, ja, nur Michael Kessler hat ihn zugenickt. Cannonball, Damien Rice, und dann sind wir gleich wieder da. Heute mit unserem Gast Ralf Rute bei uns in der Sendung.
Und wir reden gleich noch über ein paar aktuelle Sachen, weil es ist viel passiert diese Woche.
Ja, aber ich will auch ein bisschen über Comics reden.
Beides.
Und Zeichnungen.
Bis
und alles.
Bei Fest und Flauschig. Bei Spotify übrigens, darf man ja hier jetzt sagen. Spotify. Ja, durften wir letztens im ZDF durften wir es nicht sagen.
Spotify. Ja, das fand ich auch so merkwürdig.
Ich weiß gar nicht, ich war der Moderator der Sendung und habe gesagt, Olli und ich haben einen Podcast bei Spotify. Ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich nicht sagen darf oder ob es einfach nur so eine Vorsichtsmaßnahme war.
Ja, es hat nicht den Qualitätsansprüchen des ZDF genügt.
Ja, übrigens, Sarah Sumuncu hat diese Woche eine Sendung abgesenkt.
Ich weiß.
Bei RTV. Da reden wir gleich auch noch drüber, aber erstmal Damien Rice und Cannonball. Bis gleich bei Fest und Flauschig. Willkommen zurück bei Fest und Flauschig. Das Ton-Setup ist heute, das ist für die Technik-Freaks. Ich bin ein kleines bisschen von mir selber begeistert, weil ich das alles selber aufgebaut habe. Mit XLR-Kabeln und Phantom-Power und wie früher beim Radio. Das muss man auch mal sagen. Das ist ganz schön, wenn man was gelernt hat. Und also wenn ich eine Sache durchgelernt habe, dann Radio und alles, was mit Sound und so einem Quatsch zu tun hat.
Das werden jetzt wahrscheinlich wieder die ganzen Hörer entkräften, weil die meinen, was ist das für ein scheiß Sound heute? Man hört immer nur Geräusche. Man muss aber wirklich sagen, wir kamen hier rein, Ralf und ich, und Jan war direkt in seinem Element hier, war völlig dabei.
Guck mal, ich sehe mich aus mit dem Kopfhörer und diesem Mikrofon. Ja. Ich sehe aus wie 1900, wie 2002
der Bremen 4 Live-Report.
Da sieht man, wo der Jan herkommt.
So ein bisschen. Und ich finde es immer toll, wenn ich hier im Ton sitze bei uns und irgendwas nachsynchronisiere zum Beispiel, dass ich mich mit Waveforms auskenne, dass ich quasi weiß, anhand von visualisiertem Ton, wo was ist und sowas. Das ist so diese kleine.
Aber der Popschutz ist selbst gemacht, oder?
Nein, der ist von Radio Bremen. Liebe Grüße an Radio. Ich hatte ihn mitgehen lassen von Radio Bremen. Liebe Grüße. Ist ein großes Problem, aber das Popschutz immer verschwindet. Popschütze immer verschwinden.
Ja.
Ich benutze ihn aber, der ist total zerknüttelt. Den habe ich das letzte Mal vor 10 Jahren, glaube ich, angefasst. Und der entfaltet sich so ganz langsam erst.
Für alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben.
Ja. Wir sind zu dritt heute. Willkommen bei Fest und Flausch.
Herzlich willkommen nochmal, Ralf Rute. Comiczeichner darf man nicht sagen, finde ich aber gerade ganz einfach zu sagen. Ich mag das nämlich gerne. Und wir waren gerade so ein bisschen dabei, für alle, die natürlich nicht so nerdig sind, ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, glaube ich aber gar nicht. Weil Comics sind irgendwie eine Sache. Ich finde, jeder ist schon mal irgendwie mit einem Comic eine Zeit lang irgendwie durchs Leben gerannt. Oder war damit so, also es gab immer, ich war auch nie ein richtiger Comic-Fan, aber wir haben gerade so viel Beispiel geredet über Umbapa oder ähnliche Sachen, so kleine, nerdige Sachen. Im Yps zum Beispiel.
Ja.
Ich habe früher immer Yps, da gab es immer da gab es Percy Pickwick zum Beispiel. Den hätte ich nie gelesen. Hieß der so, kennst du
auch,
den?
Auch ein französischer Comic.
Belgischer Comic.
Belgischer Comic.
Ja, na klar.
Und dadurch, dass überall früher Comics war, damals einfach ein großes Medium, dadurch gibt es, glaube ich, hat auch jeder auch von unseren Hörern bestimmt eine eigene Geschichte mit irgendwelchen Comics. Bei mir waren es ziemlich viele, wenn ich das gerade so merke. Kennst du den auch noch, Percy Pickwick?
Ich erinnere mich ganz dunkel an den Namen, aber ich habe tatsächlich Clever und Smart präsent. Im Mäß habe ich früher oft gelesen.
Ja,
mit Spion und Spion.
Natürlich. Also die Humorsozialisierung fand ja auf jeden Fall auch über Match statt,
ja,
oder?
Also mein Liebling
war... Und was war ich auch so, auf dem Flohmarkt ist man dann oft hingegangen und hat sich...
Die dicken Sammelbände.
Entweder dicke Sammelbände gekauft oder halt von Comicsammlern, deren Doppelte, die dann teilweise so in so Plastikfolien eingeschweißt waren.
Mein Liebling war Don Martin. Kennt ihr den noch?
Ja.
Den habe ich wahnsinnig geliebt. Don Martin kocht was aus. War ein Comic,
ja.
Wo der nur, also das war wahnsinnig gut.
Wo Herbert Feuerstein die Soundwords persönlich übersetzt hat.
Wirklich?
Ich glaube ja.
Herbert Neuschleifer damals, glaube ich, Chefredakteur der deutschen Mad-Ausgabe und hat dann die Übersetzungen gemacht.
Weit bevor der Fernseher gemacht hat.
Ganz kurz, weil wir nicht nur über Comics reden wollen. Es gibt noch so ein paar Sachen in dieser Woche, über die wir vielleicht nochmal sprechen könnten, die auch so ein bisschen dazu passen, habe ich mir auch Gedanken
gemacht. Ja, Ralf, kannst du denn da mitreden oder ist Ralf, bist du eigentlich in deiner hermetisch abgeriegelten deiner Zeichnerwelt?
Sitzt dann einfach hier und bin attraktiv.
Ja, du hast doch auch mitbekommen, Serdar Somuncu, Kollege von uns, der uns die Sendung bei Radio 1 weggenommen hat. Das stimmt nicht.
Der Türke hat uns die Sendung
weggenommen. Der Türke hat uns die Sendung weggenommen.
Er hat sich erlaubt, Satire zu machen und
ich weiß nicht genau, was vorgefallen war. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben schon mal hier eine Geschichte die erzählt, die wir nur halb gelesen haben.
Also Serdar hat es selbst geteilt auf Facebook.
Ja, ich habe gestern gelesen, dass Serdar Somuncu eine Sendung hatte mit Vigal Boning und ich weiß nicht, wer der andere Gast
Wolfgang
war.
Wolfgang Kubicki, glaube ich.
Wolfgang Kubicki, genau.
Kubinski.
Nico Kubicki wird, glaube ich, wird
ja, okay.
Aber von der FDP und die sind da irgendwie wohl, haben eine Sendung gemacht und NTV hat gesagt, das genügt nicht ihren Ansprüchen, deswegen wird diese Sendung nicht ausgestrahlt, aber dass dann gleich die gesamte Sendung abgesetzt wird.
Und der Grund war wohl, dass es in der Sendung 3 oder 4 Passagen gab, wo ein Reporter mit einem NTV-Mikrofon vom Weißen Haus stand und Fake News präsentiert hat. Und ich
Zum Mauerbau.
Und ich habe erst gedacht, kann ich nicht nachvollziehen. Dann habe ich aber gedacht, das ist NTV, der Nachrichtensender. Und der wird ja oft auch in Kneipen ohne Ton laufen gelassen. Und wenn da nur einer mal flüchtig hinguckt und da sieht er einen mit dem NTV-Mikrofon vom Weißen Haus stehen, der irgendwas erzählt, und man kann es nicht einordnen, kann ich mir schon vorstellen, warum das der Sender zumindest Bedenken angemeldet
hat. Genauso hat einer der Sprecher übrigens auch argumentiert. Er hat gesagt, das Problem ist nun mal, wenn Leute bei uns reinschalten und Nachrichten erwarten und das sehen.
Genau.
Und das Absurde ist aber eventuell kommst du jetzt gleich selbst drauf, dieser Außenreporter oder Fake-Außenreporter hat da behauptet, dass eine deutsche Firma, die Hochtief, diesen Bau übernehmen würde.
Und der Mauer zu Mexiko.
Und tatsächlich sind die in einer engeren Auswahl.
Ja, aber die haben es gerade abgesagt. Aus ethischen Gründen. Ist ohnehin gerade...
Hoch- und Tiefbau.
Ja, genau. Ja. Aber ich frage mich, warum da nicht einfach die Beiträge rausgenommen werden, sondern die ganze Sendung abgesägt. Ist so ein kleines bisschen schwierig. Und ehrlich gesagt, auch das, was in meiner Karriere oder in meinem Leben immer wieder vorkommt, dass man tatsächlich mit dem, was man macht, ich sag mal, in Diskussionen tritt und dass man eben politisch, auf einmal politisch werden muss, mit Sendern reden muss, verhandeln muss, um Gags durchzubekommen oder sowas, gehört aber eigentlich auch mit zur Arbeit. Ich sag mal, es ist so 60% Witze ausdenken und 40% Verhandlung.
Ich habe die Sendung von Serdar nur einmal gesehen, und zwar als du Gast da warst.
Ja.
Und das ist ja auch schon eine Sendung, da ist ein ganz schöner, da geht's, also Serdar haut da auch schon ganz schön raus immer, ist schon ein ganz schöner Kampf, finde ich, der da immer so stattfindet zwischen Serdar und seinen Gästen. Mhm. Und ich weiß nicht, inwieweit Serdar sich da auch, also es ist natürlich auch immer schwer, glaube ich, für so einen Sender und für Serdar sich da, glaube ich, so zurechtzufinden, wenn man so verschiedene, vielleicht, also Serdar hat ja auch nun mal einen derben Humor und ist nun mal ziemlich krass teilweise.
Das ist der Türke in ihm,
da kann er gar nichts für, das ist einfach...
Genetisch.
Das ist einfach anatolische Power, die da herrscht. Und liebe Grüße an Serdar, aber keine Ahnung, notfalls wird er vielleicht ja mal... können wir den, wenn das jetzt auch mit Radio 1 nicht mehr läuft, können wir zu Spotify noch holen.
Ja, wir können Kontakte klammern. Diese Woche übrigens hat sowieso die Türkenwochen. Ja. Ich glaube, es ging los mit Deniz Yücel. Ja. Haben wir letzte Woche nicht noch darüber geredet?
Haben wir schon, glaube ich, ja.
Ja, und diese Woche am Montag war Verhandlung, beziehungsweise wurde er eingeladen zum Haftrichter, der Staatsanwalt hat Haftbefehl beantragt. Tatsächlich wegen dieses einen Witzes. Ich kann ihn nochmal ganz kurz vortragen. Haben wir in der Sendung letzte Woche auch schon gemacht, bei mir im Fernsehen. Aber ich möchte ihn ganz kurz einmal vortragen, damit ihr wisst, weswegen man eingesperrt wird in der Türkei. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also die Begründung, unter anderem, eine Begründung, warum er wegen Volksverhetzung dem Haftrichter vorgeführt und jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Er hat in einem Artikel einen Witz zitiert. Ne? Also hat gesagt, diesen Witz hat irgendeiner mal erzählt und der Witz lautet wie folgt. Ein Kurde und ein Türke von der Schwarzmeerküste liegen im Sterben und werden gefragt, was ihr letzter Wunsch sei. Der Kurde sagt, ich will meine Mutter ein letztes Mal sehen. Der Schwarzmeertürke sagt, mein letzter Wunsch ist, dass der Kurde seine Mutter nicht sehen kann.
Ganz klassisch.
Es ist ein klassischer Witz, wie hier mit der Hexe, oder der Fee, die jedem Wunsch erfüllt. So, ne?
Ja, ist doch ein guter Witz.
Ist nicht so, für man ins Gefängnis kommt.
Nee, eigentlich nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt im Knast deswegen und ich würde ganz gerne...
Was für ein Wahnsinn.
Das ist ein totaler Wahnsinn.
Also wenn es danach geht, wie viel derbe Witze ich in meinem Leben, ich hätte schon dreimal lebenslänglich. Für all die Gags, die ich bei Zirkus Halligalli oder auch hier in unserem Format gebracht habe, nein. Da wäre man schon...
Es ist im Grunde, glaube ich, wie bei Jens Gedicht, es geht, glaube ich, nicht um den Witz.
Ja, aber das ist doch... Was ist denn das für ein Quatsch? Also was ist denn das für ein Quatsch, wenn dann auf einmal die Justiz daherhalten muss für irgendwelche politischen Angelegenheiten? Und jetzt haben sie den da echt weggesperrt. Das kann in der Türkei bis zu 5 Jahre dauern. Und sitzt ein deutscher Journalist irgendwie... Hat noch einen Brief geschrieben übrigens. Tatsächlich, da sieht man, was für ein guter Typ das ist. Schreibt, er hat einen Brief handschriftlich geschrieben. Ich glaube, als er überstellt wurde von...
Gewahrsam, Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft, konnte er Handschrift überschreiben. Und hier ist der Brief, ich lese mir den Anfang, 13 Tage. Ich lese mal ganz vor. Hallo Welt, nach 13 Tagen in Polizeihaft im Gefängnis Istanbul, Metris, bin ich nun im Gefängnis Istanbul Metris. Es mag sich merkwürdig anhören, aber mir kommt es so vor, als hätte ich ein kleines Stück meiner Freiheit zurückgewonnen. Tageslicht, frische Luft, richtiges Essen, Tee und Nescafé, Rauchen, Zeitungen, ein echtes Bett, eine Toilette für mich alleine, die ich aufsuchen kann, wann ich will. Ist handschriftlich geschrieben, deswegen stocke ich so ein bisschen. Tagsüber, wenn ich will, Küche und hat tagsüber, wenn ich will, Küche und Hof mit einer Handvoll politischer Häftlinge durch eine abends eine Zelle für mich allein. Hier werde ich nicht lange bleiben, aber es ist okay. Und obwohl sie mich meiner Freiheit beraubt haben, bringen mich das Verhör und die Urteilsbegründung noch immer zum Lachen.
Es ist einfach wahnsinnig traurig. Ja. Es ist einfach wahnsinnig traurig, dass du dein Leben wirklich, du bist weggesperrt wegen Witzen. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das ist die Türkei, weißt du, das ist das Land, wo dann die Leute schön für 200 Euro all-inclusive an Strand fahren im Urlaub und so. Und das ist, wo 3 bis 5 Millionen Türken leben in Deutschland. Und das ist, ich meine, das ist alles ganz schön falsch.
Und auch sehr nah. Und ja, das ist eben das Problem, wenn es einfach kein Signal gibt, eben aus dem Rest von Europa oder von Leuten, die das mitbetrifft, dass das nicht in Ordnung ist, dass man für einen Witz in den Knast kommt, dann gefährdet das uns auf jeden Fall und auch mal irgendwie überhaupt Freiheit im Allgemeinen. Das kann es nicht sein. Das ist total gruselig, was da passiert.
Ja. Ja, es ist wirklich traurig, dass sich die Politik so wenig da irgendwie einschaltet, oder?
Ja, ich meine, das tun sie, aber die sind ja, offenbar sind die so
in die Händen gebunden, ja.
In irgendwelchen Zwängen, oder sie trauen sich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Rumgeeicht ist. Und was, ich meine, was willst du auch machen? Du kannst ja nicht sagen...
Einmarschieren.
Ja, was ich denke mal die ganze Zeit, sag mal, wisst ihr eigentlich, was passiert, wenn Deutsche böse werden? Also wisst ihr eigentlich, was das...
Erinnert euch.
Erinnert,
never forget. Do you remember?
Wisst ihr eigentlich,
was... Okay, jetzt bewegen wir uns wieder auf ganz dünnem Eis. Auf ganz dünnem Eis. Und auch das da... Und auch da müssen wir auch... Ich habe gestern Abend, wir haben ja heute, Ralf, wie du weißt, die erste Aufzeichnung von Schulz und Böhmermann, unserer Talksendung. Ja, und wir haben auch ehrlich gesagt es geht um das Thema Rollenbilder, Gender, alles so ein bisschen, ist ein bisschen das Hauptthema.
Wer ist denn zu Gast?
Laura Himmelreich ist da zum Beispiel, die habe ich heute Morgen schon getroffen beim Frühstück im Hotel.
Ist ja auch bei dir.
Die ist auch bei mir im Hotel.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, die hat mich die ganze Nacht angebaggert in der Bar und hat gesagt, hat mir gesagt,
ob sie dich auch wie den Brüdern zu Fall bringt, weißt du?
Und dann hat er gesagt, ich würde dir gemeint, ich würde ein gutes Bild in der Lederhose machen.
Nein,
Quatsch, natürlich nicht.
Oh Gott.
Dann ist Ben Tewak bei uns.
Sohn von Uschi Glas.
Ja, der ja auch, sage ich mal so, die eine oder andere Erfahrung mit Frauen gemacht hat. Ich glaube, der war im Gefängnis, weil er irgendwie wegen Körperverletzung, werden wir nachher mal ein bisschen drüber reden mit ihm. Aber ich finde, dass dieses Thema, Schosch Kamerun, Sänger der Goldenen Zitrone ist da. Und Rolf Pohl, ein Soziologe, der sich vor allem, der in der Emma auch ein langes Interview gegeben hat, wo es darum geht, Männer haben Angst vor Frauen und Frauenbildern. Alles sehr, sehr schwierig. Ich finde, das ist so ein Thema, wo man mit einem Satz ganz schnell sich eine Empörung entstehen kann oder Leute gegeneinander aufbringen, weil ich finde, es gibt kein klares Bild, was sowas angeht. Und es ist manchmal sehr, sehr schwierig, dass man so, sage ich mal, ich fürchte mich nicht, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich heute Abend da so ein bisschen verhalten sein werde, ja, weil ich einfach keine Lust habe, dass man für einen Satz verurteilt wird.
Vor allen Dingen ist, wir werden allein schon für die Gästeauswahl verurteilt werden, weil ich glaube, wir haben 5 Männer insgesamt sind am Tisch und nur eine Frau.
Ja, das ist ja schon häufig, oder?
Ja, das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wir haben eine sehr genderbewusste Redaktion. Wir sind fast 50-50 Männer, Frauen hier in der Firma. Und es ist wahnsinnig schwer, dass sie die auch bei Gästeanfragen das hinzubekommen, dass es einigermaßen ausgeglichen ist. Es ist nicht so, dass wir es nicht versuchen, sondern es scheitert oft dann tatsächlich an abgelehnten Anfragen und an praktischen Gründen.
Okay. Das ist genauso gleich bei mir mit meiner musikalischen Sache. Ich habe jetzt eine Backlinerin und ich habe eine Frau in der Bandling. Jetzt vielleicht sogar in der nächsten Tour haben wir 2. Cat Frankie, die fantastische Cat Frankie ist dabei. Dann musste ich meinen Bassisten, der Gisbert zu Knüpphausen, der sich wieder darum kümmert, seine eigene Musik zu machen, die ganz fantastisch ist, wollte ich jetzt auch eine Bassistin dazu holen, was vielleicht auch klappen wird. Und man versucht das so zu machen. Und dann kriegt man tatsächlich manchmal so um die Ohren geworfen, warum bist du eigentlich nur mit Männern unterwegs?
Ja, oder
man sucht sich das ja nicht aus.
Aber auch schon,
und ich würde es toll finden, wenn man das auch so aufteilen könnte. Ich finde das super. Es ist aber auch nicht immer so ganz leicht, weil es gibt einfach nicht so viele Bassistinnen oder Schlagzeugerinnen oder Ähnliches. Oder es sind nun mal Freunde von einem. Und das alles hat nicht immer gleich ein Gender-Hintergrund.
Ja, und
das nervt manchmal.
Und wenn du nicht gerade Beyoncé bist, ist es zum Beispiel, also halte ich das auch für problematisch, einfach so aus Showgründen eine All-Women-Band dahinzustellen und ja. zu zeigen, hier guck mal, weißt du, das ist dann oft auch so eine, ich weiß noch, Olli Pocher hatte mal eine Late-Night-Show, da stand auch so eine All, so eine Frauenband da, die wirkt aber so zusammengecastet.
Mhm. Für die Optik dann
rein. Für die Optik, genau, dann ja. mit so frechen Zöpfen und so.
Ja, und ich fand es auch bei Farin Urlaub dann schon wieder zu gewollt, dass es eine reine Frauenband um ihn herum wäre. Achso, ja, ja. Das war dann auch so, es war so eine gewollte.
Bei Beyoncé ist es super. Also, ja. also hast du mal Beyoncé live gesehen? Die beiden Live-Sachen, die.
Ja, ja, habe ich gesehen.
Das ist wirklich also
ja, aber es ist auch nicht immer so leicht. Es ist halt dann so, und diese Diskussion, der, wo man nur ganz schnell. Es gibt bestimmt auch ein paar Sachen, die politisch unkorrekt klingen würden, wenn ich die heute Abend zum Thema Rollenbild sagen würde.
Ich bin
würde.
Gespannt, was heute Abend passiert.
Ich würde gerne mal fragen, wer stellt euch denn also dieses Thema grundsätzlich für die Sendung heute Abend?
Das ist ein interessantes Thema.
Wir reden dann zusammen drüber. Also, Sibylle Berg ist ja mit im Boot, unsere Redaktion. Wir setzen uns an einen großen Tisch und besprechen die Sachen.
Okay. Ja, aber das ist ja super. Und ihr mit Absicht lenkt ihr euch da ja so auf ein Gebiet, wo ihr vielleicht auch nicht hundertprozentig sicher seid, damit es spannend wird.
Ja.
Ja, und dann muss man.
Also Scheitern gehört zur Sendung mit dazu. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel Promo machen. Wir haben erstmal einen Gast, das ist unhöflich, und wir haben noch ein paar Sachen zu besprechen diese Woche.
Hast du schon mal einen richtigen Vorwurf wegen einem Gag bekommen, du hattest neulich, glaube ich, mal einen gehabt.
Auch Sexismus übrigens.
Ja, aber du hattest auch mal einen mit, ich glaube, da war doch mit dem, auch so mit dem zugedeckten Korb von dem Vogel, wo man sagt,
hier muss. Ach, das ist aber noch harmlos. Also was ich, das war auf Twitter. Mhm. Ich habe einen Cartoon rausgehauen zu Halloween. Da sieht man, Witze, Cartoons erzählen, total unmöglich. Aber du siehst links im Anschnitt hinter einem Gebüsch den Unterleib einer Kuh, die im Euter zwei Einstichstellen hat. Und von der Kuh weg bewegt sich eine Vampirkuh. Und die leckt sich gerade so den Mund ab und sagt, auch nicht schlecht. So, und zu diesem Gag habe ich ich glaube, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, wie ich es formuliere, aber es ist auf jeden Fall ein Magazin, was sich für Frauenrechte einsetzt. Und die haben mich direkt angeschrieben, dass das ja wohl ein Rape-Joke wäre.
Ist das ein Rape-Joke? Ist es ein Magazin von jüngeren Frauen für jüngere Frauen oder von älteren Frauen für ältere Frauen?
Ich habe nicht recherchiert. Ich habe mich mit dieser Dame dort auseinandergesetzt und tatsächlich, so gut das eben mit 140 Zeichen möglich ist, sie erklärt, dass das eben kein Rape-Joke ist, sondern ich diese Welt erschaffen habe, wo Kühe eben wie Menschen sind und die Kuh eben sich aus Quatsch einfach mal gedacht hat, ich probiere jetzt mal, wie das ist, die Milch zu. Es ist kein Rap-Joke.
Das haben wir in dieser Sendung auch öfter schon besprochen. Im Internet, ich sag mal, Leute mit extremem Engagement oder extremer Meinung haben es leicht, weil ihre Meinung auf einmal auf dem Meinungsmarktplatz genauso wahrgenommen wird wie jede andere gemäßigte Meinung und sie eher auffallen und dann auch eher das Gefühl haben, dass es richtig ist, da in einen Diskurs zu treten, wo man auch einfach sagen kann, ehrlich gesagt, entspannt euch mal, macht euch mal locker. Das heißt nicht nur, wenn man sowas zeichnet.
Ich finde es aber auch okay, dass sie mich darauf angesprochen hat. Das ist ja noch in Ordnung, dass sie sagt, das sieht so aus für mich. Aber der Punkt ist, wenn ich zu ihr sage, tut mir leid, du irrst dich, das war überhaupt nicht meine Intention dahinter. Und wenn das für dich so aussieht, kennt ihr auch, der Witz ist immer auch das, was der Betrachter halt darin sehen möchte. Und ich sage, nein, du irrst dich. Ja, genau. Und wenn du halt sagst, ich habe meine Band nicht danach gecastet, dass ich nur Typen drin haben will, sondern eben nach der Qualität der Musik,
die sie machen. Oder das lasse ich so ergeben, weil es Freunde sind oder ähnliches.
So, ja, genau. Die Person, mir das nicht glaubt, ist das ihr Problem?
Es ist tatsächlich, wir haben in dieser Woche in der Redaktion eine längere, fast 3 Stunden lange Diskussion über das Problem von Journalismus im Jahr 2017 oder auch von Beurteilung von Dingen, dass sich viele Leute immer noch auf den Ton konzentrieren, anstatt sich die Substanz anzugucken. Also, dass du viel mehr immer an der Oberfläche bleibst bei der Beurteilung von Dingen, aber nicht darauf aus bist, dich mal um die Substanz zu kümmern. Deswegen ist es zum Beispiel wahnsinnig schwer, mit der AfD umzugehen, weil sie nach außen immer sagen kann, Satire, Satire, Satire und das auch immer schön abprallen lassen kann von sich. Aber wenn du da reingehst in den Kern, in diese menschenverachtende Grundannahme der Welt oder der Philosophie der Rechtsextremen, dann siehst du, dass man eben dann doch sehr vorsichtig sein muss und dass man eben nicht sagen kann, keine Ahnung, wenn Frauke Petri einen Gag macht, ist das sofort Satire und wenn Satiriker einen Gag macht, der eventuell rassistisch klingt, ist das sofort Hetze. Also das ist tatsächlich, man muss wieder auf die Suche gehen nach der Substanz, nach dem, was dahinter steckt und nicht sich immer nur die Oberfläche angucken. Und das ist tatsächlich was, womit wir...
Da gab es einen ganz guten Bericht in ZDF Zoom vorgestern über die AfD, wo zum Beispiel der Vorsitzende der AfD in der Rheinland-Pfalz auch gezeigt wurde, der jahrelang einfach ein Christdemokrat war, also bei der CDU war und dem, die dann einfach nicht mehr konservativ genug war und der dann zur AfD gewandert ist. Und das war dann irgendwie leicht verständlich alles, also wie er das erklärt hat, der auf mich jetzt auch nicht wirkte, als wenn er ein rechtsradikales Gedankengut in dem Sinne pflegt, sondern der versucht, konservative Werte wiederzufinden und sich da jetzt einfach entschieden hat, in die AfD einzutreten, was natürlich völliger Blödsinn ist.
was völliger Blödsinn ist, wenn er sich einfach mal den Rest seiner Partei anguckt, wo man auch so denkt, Junge, dann mach doch erstmal eine Auszeit von der Politik. Das wäre das, was ich ihm so. Und der das dann aber irgendwie, und wo ich so dachte, ja, das ist, glaube ich, gar nicht so ein doofer Typ, der hat so halt vielleicht ein bisschen bescheuerte Wahl in seinem Leben getroffen.
Ja, sabbert ja in der AfD.
Ja, und der macht jetzt sabbert ja in der AfD.
Ey, und sag mal, was ist ganz kurz, was ist eigentlich mit Heiko Maas los? Heiko Maas los. Ja. Heiko Maas schreibt Brandbrief an den türkischen Justizminister. Warum sieht er eigentlich immer auf Fotos aus wie so eine kleine Version von Jörg Pilawa? Der ist immer ein bisschen zu gestriegelt für einen Politiker, finde ich. Der Anzug sitzt immer ein bisschen zu gut.
Ist ein Fashionboy.
Ist ein Fashionboy, ne? Ja. Hast du ihn mal in Berlin auf irgendeiner Veranstaltung gesehen eigentlich? Du bist ja auch
da. Ich habe Heiko Maas tatsächlich einmal gesehen.
Wirklich? Natürlich.
Ja, ich habe den wirklich einmal gesehen.
Er stand hinter dir und hat gesagt, er hat so schlecht über mich geredet.
Vom Rewe oder was?
Nee, ich habe den gesehen. Wo war das, im Schloss Bellevue? Wo war ich denn da?
Im Schloss Bellevue? Was machst du im Schloss Bellevue?
Ich bin eingeladen.
Ich musste Bundespräsident
aufgemacht, als
ich ja, klar.
Ich bin Kulturförderer. Ich bin Kulturförderer, Mann.
Ganz kurz, Herr Bundespräsident, ich muss ganz dringend groß.
Ich muss mal kurz das Klo benutzen. Ja, und dann hat er mir noch Feuchtig reingeschmissen, weil der.
Weil er weiß, was
Nummer
gut ist.
Nur mal alle. Ja, Olli, verfolgt dies.
So, ich würde mal sagen, wir wünschen noch mal ganz kurz einen Song, setzen noch mal ganz kurz ab. Und ich würde mir einen Song, oder hast du noch einen gerade? Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Das ist total, ich freue mich auch sehr, aber Olli, ehrlich gesagt, dein Musikgeschmack ist ja...
So, wie gesagt, hier ist Handcreme, und noch Papier. Falls ihr das braucht, um euch gegenseitig einen runterzuschrubbeln.
Ich muss sagen, wenn du mit Damien Rice kommst und mit wirklich einem der traurigsten und schönsten Liebesliedern kommst, dann muss ich jetzt mit Elliot Smith kontern, der meiner Meinung nach einer der unfassbarsten Songwriter war, viel zu früh gestorben, im Jahre 2003 oder 2004. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals mit meinem Partner Max Schröder, der Hundemarie, auf Tour war. Wir haben den ganzen Tag Elliot Smith gehört. Und irgendwann kriegen wir abends die Nachricht, Elliot Smith ist tot. Und wir haben beide geweint. Das kann ich jetzt mal ganz kurz sagen, weil der einen so ergriffen hat und einfach unfassbar war. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation über die ich jedem empfehlen kann. Ein Mann, der wirklich geplagt war von vielen Depressionen, von vielen Schmerzen im Leben. Und es gibt ein Lied auf seiner vorletzten Platte. Das Lied heißt Everything Reminds Me of Her. Eines der schönsten Liebeslieder, die ich kenne. Und das hören wir jetzt.
Das widmen möchte ich Kevin Großkreuz widmen, der sicherlich gerade eine schlechte Zeit hat.
Was ist mit Kevin? Achso, der hat auf die Fresse gekriegt.
Hat die Fresse gekriegt und wurde rausgeschmissen vom VfB Stuttgart.
Also. Aber warum hat der auf die Fresse gekriegt?
Weil er ein großes Maul hatte. Ich hatte keine
der
Ahnung.
Der ist auch, glaube ich, das ist so Lukas Podolski und...
Lukas ist nach Japan jetzt gegangen.
Ich weiß.
Resterampe für Kölner, Pierre Littbarski damals, famously nach Japan.
Ihr habt euch ja vertragen und deswegen will ich jetzt auch gar nichts Lukas Podolski-mäßiges.
Habt ihr?
Haben wir das?
Ich dachte, ihr habt euch mal was geschrieben, oder nicht?
Nee, ich glaube, als ich quasi gerade zu Hause saß und irgendwie Paparazzi vor der Tür hatte und die Polizei.
Ach so, nee.
Hat er gesagt, ja, das geschieht ja recht. Das war doch
okay. Nee, hat nicht
gesagt. Also, Sinn haben wir uns vertragen.
Ich will auch gar nicht sagen, Lukas Podolski ist der klassische Fußballer, der eigentlich in den 70er Jahren geboren worden wäre. Nichts im Gehirn, aber dicke Beine und kann auch gut mal ein Tor schießen. Und ich habe auch nichts gegen den. Was man sagen muss, eine Freundin von mir hat mal gesagt, Lukas Podolski ist einfach immer glücklich, weil der einfach das Gehirn, die Kapazität des Unglücklichseins nie erfasst hat. Und das ist, finde ich, gemein, aber irgendwie hat sie recht. Viel Glück in Japan. Jetzt hören wir aber erstmal Elliot Smith mit Everything Reminds Me of Her. Hier ist Fest und Flauschig.
Welcome back.
Ralf Rute bei uns heute zu Gast. Macht total Spaß. Wir haben eine krasse Dynamik, weil wir heute noch eine Fernsehsendung aufzeichnen wollen. Sitzen hier in diesem kleinen, stinkigen Raum. Wenn gleich jemand reinkommt, dann wird er denken, hier riecht's richtig nach Mann im Raum.
Übrigens, ja, genau. Übrigens, das da ist die Flagge von meinem Heimatort Fegesack. Die habe ich aufgehängt, um mich so heimatmäßig aufzuladen. Ich bin so
wieder was gelernt.
Heimatverbundener Typ.
Bist du so?
Nee, überhaupt nicht. Aber das ist, ich finde das ganz lustig, wenn der eigene Stadtteil erstmal eine Flagge hat. Das liegt daran, weil es früher ein relativ kosmopolitischer Seefahrerort war. Und deswegen hatten die damals eigene Flaggen und sind dann erst spät zu Bremen dazugekommen. Und haben auch einen wichtigen Hafen gehabt, bevor die Weser ausgebuddelt wurde bis nach Bremen durch, war das der letzte Seehafen quasi an der Weser. Und deswegen haben die diese Flagge. Und ich habe die da gekauft und fand das eigentlich ganz cool, die aufzuhängen. Warum nicht?
Why not? Sag mal, Ralf, hast du dir eigentlich mal zufällig, du hörst unsere Sendung gerade nach, ich hatte dir einen Link geschickt, wo man unsere Sendung anhören kann.
Ganz kurz, unsere Podcast-Sendung?
Unsere Podcast-Sendung.
Du verschickst Links an Leute, wo man die außerhalb von Spotify hören kann?
Nee, Spotify, ne? Über einen Spotify-Link. Und das ist so, also der wusste nicht genau, wie das zu bedienen ist. Und ich hatte mal diese Geschichte davon.
Du weißt schon, dass der neben dir sitzt.
Ja, das ist
über Leute, die nebenan sitzen, in der dritten Person sind.
bisschen doof.
Lass mich. Pike, der Drogenhund. Mhm. Hast du die Geschichte gehört? Da kam, da, das ist halt.
Ja, ja, ich habe ihn dir doch gemalt vorgestern.
Stimmt, du hast ihn mir gemalt. Und da, darf es, da, der Name ist immer wieder gefallen. Da hatte Jan gesagt, so, das lässt du jetzt noch von Ralf Rute zeichnen. Und
einmal, dann, soweit ich weiß.
Nee, da kam der Ralf Rute, dein Name ist schon öfter mal gefallen. Und Pike, der Drogenhund. Meinst du, dass wir, wenn ich mit einer guten Idee kommen würde, so mit so einem Comic, wärst du bereit, sowas zu machen eigentlich grundsätzlich, wenn ich mal kurz beruflich offiziell hier on-air fragen darf?
Also eine Sache will ich jetzt erstmal klären. Ich sage, ich bin Witzbildmaler und das ist tatsächlich das, was ich in erster Linie mache. Ich mache ein Bild Witze, Cartoons. Comics sind ja Erzählungen.
Ne? Ja, aber traust du das nicht zu oder was?
Gib mir einen Moment.
Denk doch über Tellerrand mal.
Gib mir einen kleinen Moment. Und das Ding ist, ich bin sehr faul. Also vor allem was Zeichnung betrifft. Ich habe Kollegen, die machen
Willkommen im Club.
Ja, so. Ich habe wunderbare Kollegen, die einfach total geil sich hinsetzen. Sarah Borini und Netflix und alle setzen sich hin und machen ganz.
Sarah Borini in Köln.
Genau.
Und da gibt es eine lustige Geschichte. Ich kenne die gar nicht mehr über Twitter. Und ich hab
irgendwie, die war schon bei dir als Zuschauer.
Genau, und ich bin mal in der Innenstadt gewesen, am Gerling-Hochhaus, hab da irgendwas eingekauft und dann hat die mich wohl irgendwie gesehen und hat es danach dann bei Twitter getwittert, dass sie mich gesehen hat und dass sie sich erschrocken hat. Das ist
zu Recht.
Ich weiß aber gar nicht, wer das ist, aber ich kann mich daran noch erinnern, weil das war einer der ersten Male, wo ich von Leuten erkannt wurde, die sind öffentlich geschrieben haben, dass ich mich gesehen habe, was übrigens eine ganz unangenehme Erfahrung ist. Wenn man beobachtet wird oder fotografiert wird von Leuten in der Bahn oder sowas. Letztens saß ich in einer Lufthansa Lounge, weil ich da gesessen habe und da hat mich ein Geschäftsmann von hinten fotografiert, wie ich gerade in meinem Handy rumgespielt habe. Und das hat er dann auf seiner Facebook-Seite gepostet.
Da muss ich sagen, da habe ich dreimal, das sage ich jetzt auch ganz offiziell, dreimal schon Anwalt eingeschaltet und eine Abmahnung. Einmal auch jetzt Kohle bekommen.
Hast du doch schon jemanden verklagt?
Ja, habe ich gemacht. Also wenn Leute mich anfangen zu fotografieren oder irgendwas machen.
So heimlich, ne?
Ja, heimlich. Und das auch noch posten. Hat sogar einer mal auf meiner Facebook-Seite gemacht, habe ich einen direkten Anwalt draufgeschickt, habe ich 15.000 Euro bekommen. Ne, Quatsch, habe ich nicht. Schön wär's. Aber und ich gespendet. Muss sagen, also da habe ich keine.
Wirklich nicht.
Da habe ich keine.
Liebfragen und so, gar kein Problem. So.
Aber Liebfragen oder Anfragen oder auch nett, ja genau, nett anfragen und mal sagen, kann man ein Foto machen oder sonst was. Aber Leute, die so heimlich Sachen machen, da habe ich kein Problem mit.
Das
und
ist auch schon Macht ausüben.
Ja, ist schon Macht ausüben.
Das merken die Leute gar nicht, denken dann, oh Wahnsinn, Olli Schulz und knipsen dann und so. Aber ich empfinde es als
ich spreche die dann auch an. Das Problem ist, manchmal spricht man jemanden an, der dann einfach nur sein Handy rumsurft. Das ist dann aber.
Entschuldigung, hast du mich gerade fotografiert? Nee, wer bist denn du?
Ja, obwohl einer hat das mal ganz schlecht, da war ich mit meiner Freundin an der Elbe und dann, also mit meiner damaligen, schon lange her eigentlich, wir 3 Jahre her und wir waren an der Elbe und einer fotografiert von und ich gehe auf ihn zu und dann meint er noch, nee, ist für einen Kumpel, ist für meinen Schwager.
Ja.
Was ist denn das für eine Begründung?
Das habe ich aber auch schon erlebt, tatsächlich.
Ja.
Also, einfach nur gedacht hat, den kenne ich irgendwo her und dann fiel es ihm wieder ein und machte das Foto auch für seinen Kumpel. Er selbst war kein Fan. Was ist das für eine merkwürdige Situation?
Ja, ich wurde gestern gerade in dem Restaurant mittags angesprochen von jemandem, der Nachbartisch anfing zu tuscheln und so, hörte so leise seinen Namen und dann ging am Ende der Mutigste vom Tisch auf mich zu und hat gefragt, ich saß so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, hab gerade was gegessen, ob er ein Foto machen kann. Ich dachte, nee, sorry. Ja. Fotos nur, wenn ich einen Anzug anhab. Das ist meine Regel, neu.
Ja, die ist schon länger, die Regel.
Ja, aber das funktioniert.
Ist auch ganz gut.
Und nett sein und so, aber das...
Aber wenn man es höflich sagt, akzeptieren
wir es auch. Was ich manchmal eine ganz gute Frage sage, ist dann, naja, ich habe gerade Zeit, wir müssen ein bisschen quatschen. Und dann sagen die,
aber quatschen finde ich manchmal auch mehr Bock, als mich fotografieren zu lassen.
Ich finde es gut, wenn jemand noch was nett, oder wie jemand sagt, er hat das und das gesehen oder fand das auch mal doof oder so.
Wie Louis C.K., der macht es ja auch ganz
klar. Ja, ja.
Keine Fotos mehr, nur noch quatschen.
Ich finde, wenn jemand, du kannst mit jemandem quatschen und kannst dir irgendwie, aber dann wollen die nur ein Foto haben, um dann auch bei Facebook irgendwie zu sagen, dass man den getroffen hat oder ähnliches.
Ja, aber ehrlich,
das ist dann irgendwie langweilig und es ist ja noch irgendwie... Es ist auch so, es ist für mich immer sehr, sehr schwierig, auf Facebook auch was zu posten, weil da unter oft Kommentare sind, jetzt habe ich gerade diesen Zirkus Halligalli Einspieler gemacht.
Oh, den muss ich noch sehen, habe ich noch
gar
nicht
gesehen. Der war sehr infantil und dann schreibt mir einer auf der Facebook-Seite, du solltest dich schämen, ich habe mich so fremd geschämt für dich. Wenn du Jan siehst, dann wird er sich auch schämen dafür und er wird bestimmt sagen, er hat es noch nicht gesehen, weil er sich so schämt, weil du so scheiße bist, was du da gemacht hast.
Ich habe es wirklich noch nicht gesehen.
Ja, und dann habe ich zurückgeschrieben, sorry, ich muss den Kommentar lassen, weil ich mich so schäme für dich. Weil die Leute schämen sich immer für Sachen.
Ja, und ganz ehrlich, ich schäme mich für fast gar nichts.
Und ich muss auch sagen, früher hatte ich tatsächlich mal eine Zeit lang bei diesen Einspielern gedacht, so, ach, ja, du bist ja auch nicht auch Musiker und du zeigst auch viel ernsthafte Seiten oder auch Gefühle und da bist du halt so infantil. Aber jetzt dieser letzte Einspieler, der wirklich gespickt war mit Pimmelwitzen und ich habe gesehen und dachte, das... Ja, und ich habe wirklich gedacht, so...
irgendwie ganz witzig. Ja, und ich habe mich nicht eine Sekunde schlecht gefühlt. Und das immer dieses Schämen oder dass man nur das eine
sagt. Aber das ist der Punkt. Und ich muss dazu sagen, also weil wir eben auch darüber gesprochen haben, wenn man dann eben mit einmal auf Twitter so diesen Hass von Leuten abkriegt, die sagen, hier, warum machst du jetzt solche Witze? Also Punkt 1 ist tatsächlich, dass sowohl Lob als auch so Leute, die einen kritisieren für etwas, das man selbst gut findet, prallt schon ziemlich an mir ab. Also ja. Mir prallt und da nochmal...
Das ist einfach das Schöne am Älterwerden.
Aber wenn du mir halt sagst, ne, ich finde das toll, was du machst, dann ist das halt ein anderer Wert, als wenn da, ich meine, da sind 500 Kommentare unter einem Cartoon. Wenn ich mir jetzt jedes Lob annehme, aber auch jede Kritik, das geht ja gar nicht. Dann mache ich ja mein Zeug überhaupt nicht mehr. Das sind Buchstaben im Internet, sage ich.
Ja. Und deswegen versuche ich auch so wenig wie möglich zu posten. Aber du bist ja dadurch, dass du das regelmäßig machst, jeden Tag damit. Und ich sehe
ja auch drauf.
Ja, ja. Wie oft postest du denn Sachen? Hast du so eine 2-3
Mal, oder? Ja, also teilweise 4-mal. Also in der Regel 2 Cartoons pro Tag, die ich dann irgendwie aus dem Archiv habe. Teilweise was Aktuelles, also wenn mir was einfällt, dann nur als Skizze. Und dann verlinke ich oft noch ein älteres Video, wo ich denke, das haben die Leute, können die ruhig mal wieder gucken. Bei mir folgen ja jeden Tag irgendwie 1000 neue Leute und die können unmöglich schon alles kennen, was ich jemals gemacht habe.
Was ich mich frage, ist, wie macht man das denn eigentlich, wenn man immer kostenlos Sachen veröffentlicht mit der Kohle? Man muss ja auch irgendwie Kohle verdienen.
Ja, aber das ist ja genauso wie mit, also die Leute interessieren sich halt für was sie kennen. Wenn sie die Chance haben, kennenzulernen, was den Künstler ausmacht, wie der tickt und so. Und dafür muss man eben genau wie ihr, oder jetzt zumindest wie bei dir mit der Musik, dafür muss das halt irgendwo laufen, im besten Fall im Radio. Und du musst versuchen, in irgendeiner Form dich präsentieren zu können, in Fernsehsendungen oder so. Und ich mache das halt im Grunde alles über meine sozialen Medien. Und weil die Leute das dann kennenlernen und im besten Fall auch mögen, kaufen sie Bücher, kommen in die Live-Show und so weiter.
Wie viele Leute kommen da so bei so einer Live-Show?
Also in Köln mache ich dieses Jahr das E-Werk voll.
Boah, das ist ganz schön viel.
Geil. Ja.
Wir müssen auch mal hin, Janni.
Nee. Ich würde mich freuen.
Doch, zusammen.
Nee. Achso, ich dachte, zu Ralf. Ja, ich
zu Ralf.
E-Werk, so live.
Nein, wir müssen mal zu Ralfi.
Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber ist das das Hauptding, womit du Kohle verdienst mit den ganzen Off-Air-Geschichten?
Ich kann dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, womit ich die Kohle verdiene, weil ich da gar nicht so drauf gucke. Also irgendwie
ist dann immer gut. Du bist einfach Sohn eines Ölbarons. Und du machst das eine Scheiße. Und machst das eigentlich nur hobbymäßig.
Wie geil das wäre.
Nein, also. Nee, wäre das wirklich geil, ganz ehrlich. Wäre das wirklich geil, wenn dein Vater so reif
ist. Weiß ich nicht.
Ich muss ganz was gleich.
Null Motivation, nicht. Irgendwas zu leisten.
Ja, ja. Der berühmte Songwriter, der viel zu früh gestorben ist, Townes Van Zandt, war tatsächlich Sohn eines Ölbarons und hat dann so viel Geld wohl gehabt und hat sich entschlossen, sich zu Tode zu saufen, weil ihm das Leben keinen Spaß gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob das so
ist. Hier Hugh Grant in About a Boy, wo er halt nur die ganze Kohle von dem Vater erbt, der diesen Weihnachtslied geschrieben hat.
Ja, stimmt.
Ja. Was für ein...
Ist aber wirklich auch keine... Für die eigenen Kinder, man muss das ganze Geld selber ausgeben und die Kinder kriegen vielleicht ein bisschen was.
Wenn überhaupt.
Ich habe nichts geerbt.
Ich habe auch noch nie.
Ich auch
nichts. Ich habe noch nie irgendwas
geerbt. Bei mir lebt die halbe Familie nicht mehr. Also ist wirklich nichts.
Ja. Weiß ich vielleicht auch, wenn wir da das alle noch leben.
Aber um es kurz zu Ende zu führen, also ich tatsächlich ist das dann so eine Mischkalkulation. Also ich habe die YouTube-Videos, die tatsächlich auch ein bisschen was
bringen. Mit Werbung vorgeschaltet.
Richtig, die Bücher. Bitte nicht wegklicken die Werbung, bitte gucken die Werbung.
Wirklich gibt es da mehr Geld?
Also ich glaube, erst dann gibt es überhaupt Geld.
Ah, okay. Ja. Wenn du die 5 Sekunden...
Ja, oder 20 oder was halt der Spot dauert. Ah, ja. Aber ist egal.
Wie viele Abonnenten hast du bei YouTube?
Etwas über 600.000.
Boah.
Wow. Ja. Also die Videos, die Auftritte und die Bücher und irgendwie bleibt am Ende so viel übrig, dass ich irgendwie wohnen und essen und 2 Kinder großziehen kann. Also das geht irgendwie. Aber ich möchte ganz kurz noch Pike der Drogenhund. Wir sind davon abgekommen.
Ja.
Und nicht, dass es nicht Spaß machen würde, diese Schlenker zu drehen, aber ich habe mir immer mal gesagt, als ich ein guter Freund und Kollege von mir, der Flix, auch ein Comiczeichner, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der hat lange Zeit eine Serie gemacht, die hieß Heldentage, das waren so kurze
Comics,
genau. Und
hast du mir mal mitgeschickt sogar, glaube ich, kann das sein? Ich habe mal über meine Plattenfirma und da war aber auch was von Heldentage dabei.
Genau,
ja, ja.
Und mit dem habe ich auch einen Kindercomic zusammen gemacht als Autor und der ist aber Zeichner und der ist halt einfach, der ist wirklich, Flix ist Zeichner, der hat Bock, das alles zu zeichnen. Und das Problem bei Comics ist nun mal, dass du auch manchmal Sequenzen hast, die von kleinen Gesten leben und dann musst du eine ganze Seite lang, 12 Panels lang, mit einmal fast immer das gleiche Bild zeichnen, wo halt eine Kleinigkeit, irgendwie eine Träne läuft runter oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und dann mache ich halt lieber Videos. Ja, dann, also weil ich aber auch, ich bin nicht Zeichner genug dafür. Ich habe total Lust, mir die Geschichten auszudenken, die zu schreiben. Dann mache ich das Voice-Acting gerne selbst, das Sounddesign, ich liebe das. Aber die Zeit, nur ins Zeichnen zu investieren, dafür bin ich zu faul. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir was zusammen machen, liebend gerne, lass uns einen Film machen.
Okay.
Lass uns.
Oder pass, tolle Idee, das Bremer Tatort-Duo hört auf. Oliver Mommsen und Sabine Postel hören auf 2019 und es ist der Radio Bremen Tatort. Ich habe Connections immer noch zu Radio Bremen.
Also wir haben schon dafür gesagt, Lohmann und...
Nein, Uwe Rode und Klaus Lohmann.
Ich heiße doch so ähnlich wie Uwe Rode.
Uwe Rode, ja. Und wer war denn nochmal wer?
Ja, als wir überlegt haben,
ich war Uwe Rode, du warst Klaus Lohmann.
Ja, und ich
habe. Und ich finde das einfach mega.
Und ich hab gedacht, es muss ein Tatort sein, wie Manfred Krug damals mit Charlie, Charles Huber.
Eine singt, der andere swingt.
Der eine singt, der andere swingt. Und es wird die Fälle werden singend gelöst. Singen. Mhm. Oder gereimt. Alle Dialoge gereimt. Irgendwie sowas, so einen speziellen Kniff.
Aber wir sind auch zwei abgründige Tatortkommissare. Der eine Krebs, ist pornosüchtig.
Pornosüchtig und hat Krebs. Vorsichtig.
Oh Gott.
Und ja, aber irgendwie sowas gibt immer so eine Backstory. Ja, dann ist der andere mit einer berühmten Schauspielerin zusammen, die aber in Wirklichkeit ihn nur ausnutzt.
Genau, und die aber eigentlich auch...
Weil die nicht Verbrecherring dranhängt oder sie möchte über ihn an die Daten aus der Polizeidatenbank kommen.
Genau, so die immer nur die Liebe vorgaukelt.
Ich möchte ja, also was ich gerne machen würde, es wäre tatsächlich gar kein Animationsfilm, sondern, und da kommt das wirklich alles zusammen, mein Traum ist seit bestimmt 10 Jahren eine romantische Liebeskomödie mit Musical-Elementen.
Im Grunde, was Lala Land jetzt gemacht hat. Aber echt, Ralf, da rätst du bei mir offene Türen ein. Ich würde sofort bei allem mitmachen. Singen, tanzen, gar kein Problem. Würde ich alles sofort machen, wenn das Drehbuch stimmt.
Lass uns sprechen, wenn genau. Also die Figuren stimmt. Müssen geil sein. Es muss trotzdem eine Geschichte sein, bei der man Lust hat, zuzugucken und dann tolle Songs.
Wie Harald Schmidt.
Gay.
Nur weil du das nicht erträgst mein Herz
doch,
ist groß
weißt
genug
du
für
was?
Musical.
Lala Land ist ein guter Film, muss ich auch sagen.
Und weißt du, mit wem wir uns letztens unterhalten haben, wo ich rausbekommen habe, dass der Musical gut findet und was wir jetzt für eine Connection haben.
Ja, unser.
Das verreden wir jetzt nicht drüber in Details, aber es hat mit geschäftlichen Angelegenheiten zu tun. Und dann habe ich nämlich im Nachhinein herausbekommen, dass unsere große gemeinsame Leidenschaft Musicals ist. Und wir schreiben uns jetzt regelmäßig darüber. Schicken Fotos hin und her und so von uns in Strumpfhosen, wie wir bei Musical.
Männer in Strumpfhosen,
Mel Brooks. Comics lesen und sich ab 14 quasi ins Jugendzimmer einschließen und Musicals auswendig lernen, auch eine meiner Leidenschaften. Du hast angefangen, Rockmusik zu hören, oder?
Ja, ich weiß was, und das ist natürlich auch so eine Haltung, die ich hatte als Hamburger, das sage ich immer gerne, der Hamburg verkommt zu einer Musicalstadt. Ich weiß, dass es wahnsinnig gute Musicals gibt, und ich werde mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten mit dieser Äußerung, dass es alles scheiße und alles schlecht ist.
Ich finde, Starlight Express oder Cats, das ist alles schon ganz schön cheesy, und man muss das schon mit so einer, aber man guckt ja auch den Eurovision Song Contest und finde das auf eine Art irgendwie...
Dick gucke ich ehrlich gesagt
nicht. Das kann ich leider
nicht. Da bin ich vielleicht körperlich schwul und ich kann das noch nicht entdecken.
Mach doch nichts, Jan.
Ja, eben.
Weißt du was, mit so einem Kolben zwischen den Beinen will man auch hetero bleiben, ne? Oh Gott. So,
ja,
das muss auch nochmal sein.
Ja.
Ralf Rute, nochmal eine Frage, die ich jetzt hätte. Gibt es ein heimes Comiczeichner-Freimaurer-Treffen, dass du, Walter Mörs, Ralf König, ihr euch einmal im Jahr trefft und spirituell darüber redet?
Walter Mörs, weißt du eigentlich, wie der aussieht? Hast du ihn schon mal gesehen?
Also, das Absurde ist ja, dass ich lange Zeit Captain Blaubeer getextet habe. Es gibt ja.
Was? Stimmt, du
hast. Ich habe bestimmt.
Das erzählt er mal so ganz nebenbei am Ende der Sendung.
Ich kann es doch nicht ändern, aber es ist ja. Also, es war ja nicht für die Fernsehserie, sondern für die Comics.
Mit Wolfgang Völsch, den mochte ich so gerne, die Stimme.
Nicht großartig. Für die Fernsehserie. Oh, doch. Großartig. Nicht die Fernsehserie, nein. Es gab Comics dazu für Tageszeitungen und es gab ein Magazin, wo die Geschichten ein bisschen länger waren. Und das habe ich geschrieben als Autor. Und
ihr seid euch aber nie begegnet?
Never. Also ich kenne nur eine Person, die ihn persönlich kennt. Und das ist ein Comiczeichner, der halt seit, ich glaube, mittlerweile fast 20 Jahren alles, was Illustrationen, comic-mäßig, print-mäßig an Captain Blaubeer gemacht wird, wird von ihm gezeichnet. Das ist Johann Kiefersauer. Mhm. Und für den habe ich die Comics getextet und der kennt ihn. Ich kenne sonst niemanden, der ihn schon mal... Wahrscheinlich, ja klar, Ralf König kennt ihn auch.
Das kleine Arschloch ist auch von Walter Mörs.
Ich finde, Walter Mörs ist echt ein fucking Genie auch teilweise. Wenn
die Comics sind fantastisch.
Unfassbar,
also ich persönlich finde, dass die Filme niemals an die Comics...
Nein, das kleine Arschloch fand ich... war
ist nicht gut adaptiert.
Übrigens, der größte Comicfilm unserer, haben wir letztens schon festgestellt, unseres Lebens...
Dieter der Film, die Dieter Bohlen-Verfilmung.
Ich hab den nie gesehen.
Werner Beinhardt. Das war wirklich,
das
Fußballspiel.
Ja, das ist die
Realszenen drin.
Die Realszenen sind grauenhaft. Ja. Aber ich habe tatsächlich mir damals die Mühe gemacht und habe nur die Zeichentrickszenen zusammengeschnitten mit zwei VHS-Videorekordern. Weil es ist unfassbar gut gewesen.
Das böse sich Minuten. Selber spielt. Ne? Er spielt sich, glaube ich, selber.
Ja,
böse, ne?
Aber man muss auch sagen, Werner hat mich damals auch umgehauen. Werner, alles klar. Werner oder was? Werner oder wer?
Da mochte ich auch die Cartoons, ja. Weil Bärbel und Schwarz, du weißt und so weiter. Das fand ich großartig, weil es war natürlich unglaublich stumpf, aber es waren auch die 80er. Aber ich fand ihn in diesen kurzen Sachen fantastisch. Und die Comics selbst, also die längeren Geschichten, die haben mich nicht so interessiert. Da war ich dann eben auf diesem franco-belgischen
Trip. Sehe ich ganz genau so, die längeren, aber der hatte teilweise
keinen Erzähler.
Ein Taucher, der nichts taucht, taucht nichts. So ganz dumme Sachen.
Ja, was sind so Otto-Witze?
Es war so Handwerkerhumor. Also ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Ja,
der Taucher mit dem Taucherbein.
Der Meister und der Geselle und diese ganze, und die Schrauber und so.
Egal, Digga!
Die Russen sind da! Das war einfach ganz groß, das habe ich tausendmal gesehen.
Auch Eckart als Schwarzer mit diesen dicken Lippen und so, da war dann da, wenn es damals das Internet schon gegeben hätte, dann hätte da direkt irgendwie
Empörung,
Verband mit 50 Followern direkt den Laden dicht gemacht.
Das stimmt, war Eckart ein Schwarzer?
Ja. Oder zumindest, ja.
Ja, aber der hatte so dicke Lippen. Ich weiß aber,
was. Oder auch der Schwarze auf dem Sklavenschiff bei Asterix, der immer, der nicht richtig
sprechen konnte. Das waren ja die 50er. Ja, das war sowieso. 50er. Du musst ja mal den Tim im Kongo. Viel Spaß.
Ach, Tim und Struppi immer mehr vorbeigezogen.
Weißt du, was ich von meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt bekommen habe? Und zwar? Wirklich, ich hab das Paket gestern von der Post abgeholt, weil ich das nicht in Empfang genommen habe. Meine Mutter weiß einfach, wie sie mich kriegen kann. Ein Bildband aus dem Jahr 1936, rausgegeben nach der 3 Monate nach den Olympischen Spielen. Es gab damals so Bücher, wo die Bilder quasi separat gedruckt wurden und reingeklebt wurden.
Von Leni Riefenstahl.
Nein, es war einfach ein Bildband über die Olympischen Spiele 1936, gedruckt 1936, das Buch, und da gab es dann quasi zwei Stellen für Bilder, für Fotos. Und die Fotos wurden dann händisch nochmal in das Buch reingeklebt. Das war damals so ein besonderes Format. Da wurde dann auch sehr schön unter den, wo dann Jesse Owens läuft und diese ganzen schwarzen Athleten und ein Mann, ein Sikh, sich quasi einen Turban gewickelt hat, da war die Bildunterschrift, zum Schießen. Dieser Inder wickelt sich einen Turban, die anderen Athleten schauen lachend zu. Also auf eine Art irgendwie, das war auch die Zeit der Völker schauen und natürlich die Zeit der Rassenkunde. Das ist schon wirklich beängstigend. Der Neger, da läuft der Neger mit seinen langen Beinen und sowas.
Wo hat die das Buch gefunden?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich habe noch nicht mit ihr telefoniert oder mit ihr gesprochen, aber die hat mir wirklich so ein Buch geschenkt. Habe mich total gefreut. Vorne beginnt es direkt mit so einem Bild von einem Führer, der da so steht und dann die Leute unter sich langlaufen lässt. Und das war quasi so ein wie heute nach der WM, gibt es ja auch so ein Bildband hinterher. Und das haben die damals gekauft, so wirklich aus dem Jahr 36 und super erhalten. Es sieht aus, ich habe erst gedacht, es ist nachgedruckt, aber es ist original aus der Zeit.
Wir müssen, glaube ich, gleich zum Schluss kommen, oder?
Wirklich schon?
Ich guck gerade mal, wie lange sind wir mit der Zeit?
Ja, über eine Stunde schon.
Ja, weit über eine Stunde. Ich würde so gerne, ich suche gerade noch nach einem Song raus, den ich hier aber gerade nicht finden werde. Wollen wir noch gleich einmal kurz absetzen? Wollt ihr euch noch mal einen schönen Musical-Song setzen? Und dann machen wir noch einen, für euch beide irgendwas
Schönes? Ja, ich könnte mir
ich finde jetzt ist Jan dran.
Ja. Ja, ich würde mir gerne einen Musical-Song wünschen. Und zwar aus dem Musical Cabaret mit Liza Minnelli und ich glaube Elmar Wepper oder Franz Wepper hat einen Oscar bekommen, immerhin der Film. Und das ist ja in Amerika so, das ist ein Genre, was da wirklich ernst genommen wird. Stichwort La La Land, was ja wirklich ein toller Film war. Übrigens, habt ihr gesehen die Oscar-Geschichte, ne?
Ja, klar. Großartig.
Unangenehm.
Großartig.
Das ist der absolute. Danach ist der Abend gelaufen und zwar für die ganze Crew.
Aber von Jimmy Fallon hat toll reagiert.
Kimmel
hat toll reagiert.
Man muss aber ganz ehrlich sagen, die Oscars werden immer so. Ich bin, und das sage ich jetzt nicht, ich weiß, Jana ist momentan wirklich hat einen Lauf, was Preise angeht. Er gewinnt einen Preis nach dem anderen. Aber wenn
was war es denn letzte Woche nochmal? Journalistenpreis?
Was?
Letzte Woche?
Die goldene Eichel von Dirk King.
Jan kriegt immer
Das war wahrscheinlich der Preis.
Die goldene Eichel.
Die Fahne
hier
von
ist die goldene Eichel.
Bremen Fegesack.
Kickpreis 2016. Ey, ich habe uns mit Gregor Gysi, ich war eingeladen, der hat so ein Talkformat, das habe ich vor einem dreiviertel Jahr schon zugesagt, in der Distel, das ist neben dem Admiralspalast, ja. so ein Kabarett-Ding. Und,
der war doch schon bei dir, ne? Im Demo-Magazin.
Der war schon, genau, aber der war schon bei mir. Und dann hab ich zugesagt, bin da hingegangen. Und das war ein lustiger Abend, weil ich habe die ganze Zeit nur geredet. Der hat quasi meinen Wikipedia-Eintrag vorgelesen und mir dann so Stichwörter gegeben. Und danach, das Geilste war, ich habe da noch spontan 4 Verwandte älteren Semesters dabei gehabt, die saßen da im Publikum und waren mit dabei. Und dann habe ich spontan, weil wir danach ins Grill Royal gelaufen sind.
Mit Gysi?
Ich habe dann gesagt, Herr Gysi, ist es okay, wenn meine Verwandten noch mitkommen? Also etwas entferntere Verwandte, die in Berlin wohnen. Und dann hat er so ein bisschen rumgedruckt, weil es, glaube ich, ihm unangenehm war, das zu organisieren, dass er den Tisch von 6 Personen auf nochmal 10 Personen erweitern musste. Und dann hatten wir keinen gemeinsamen Tisch im Grill Royal, sondern saßen vorne an so 2 Buchten.
Eltertisch.
Und, dann gab es zwei Tische mit 6 Personen. Und Gregor Gysi hat sich hingesetzt mit seinem Sohn, der, keine Ahnung.
Gregor Gysi geht ins Grill Royal.
Alter, und dann saßen wir da vorne am Paradetisch.
Ja, direkt an dem, ich kenne den.
Weil direkt vorne. Ja. Und dann habe ich mich aber ganz dreist mit Gregor Gysi und seinem Sohn saßen schon, habe ich meine ganze Bagage, Verwandte von mir, die den Mund gar nicht zubekommen haben, dass sie Gregor Gysi jetzt mal sehen, haben uns einfach alle an seinen Tisch gesetzt und die ganze Crew von Gregor Gysi musste alleine sitzen und er war dann gefangen mit uns den Abend und ist aus Höflichkeit nicht aufgestanden. Und ich fand es total spannend, ist aus Höflichkeit nicht weggegangen. Und weißt du, wir saßen da hat sich quasi mit meinen Verwandten und mir unterhalten die ganze Zeit. Und war aber total begeistert davon, wie er das hinbekommt, weil er Politiker ist, den Tisch mit völlig, ihm völlig Unbekannten aus einer völlig anderen Welt unterhalten zu können.
Ja, wenn du eins musst, dann das, glaube ich,
als genau. Politiker. Und er hatte die Eigenart, dass er die Hände nicht auf den Tisch gebracht hat, sondern hat immer so gesessen, ich mach's mal vor, die ganze Zeit so wie so eine Handpuppe, die Hände unter dem Tisch und hat sich mal vorgebeugt und hat sich unterhalten, es war total nett. Und er hat einfach, ich glaube, es ist ein Programm abgespult, wie wir ja auch immer, wenn ich mit Leuten triffst, die du ja nicht kennst. Man erzählt die drei guten Geschichten, einmal, wie man doof findet und so.
Ich muss einmal eine Sache sagen, ich habe gerade vor ein paar Tagen wieder dieses Helmut Schmidt-Interview aus den 80er Jahren, kurz nachdem er nicht mehr Bundeskanzler war, ist der bei 3 nach 9 aufgetaucht, 2-3 Jahre später. Und dort, wo hat er nochmal geredet über Mogadischu und damals über, dass er geweint hat, nachdem dann, also... Ja. Als dem das Flugzeug dann also so gestürmt wurde und er meinte, er hat geweint und dann meinte eine Frau aus dem Publikum zu ihm, nicht aus dem Publikum, sondern aus dieser Gesprächsrunde, aber warum weint denn der Bundeskanzler nicht mal auch, also so einfach so, damit man auch seine Gefühle sieht? Das würde mir, ein Politiker würde mir dann viel vertrauter vorkommen. Und dann hat er so gut gekontert und meinte, ja, das mag sein, also es ist aber meine Aufgabe als Bundeskanzler nicht, ihnen vertraut vorzukommen. Und das fand ich aber auch wirklich völlig
souverän.
Das ist tatsächlich so, also wenn man sich mal die Sprache anguckt, mit der sich quasi so Politiker abgrenzen vom Volk, das ist absichtlich so, damit die auch angenommen werden als Führungsperson, damit die irgendwas haben, wo man denkt, da kommt man nicht ran. Das sind ja trotzdem normale Leute.
Und das ist auch eine Krankheit unserer Zeit, das ist jetzt nicht das Thema, aber darüber können wir irgendwann mal reden, wenn Politexperte Ralf Rute wieder da ist.
Wir haben kein Thema, ach du Scheiße, wir müssen die Sendung nochmal machen.
Ja, das ist ein Thema. Das Leben ist ein Comic.
Das Leben ist ein Comic.
Und das, weißt du was, und das hat meine Tochter mir mal gesagt, noch gar nicht lange her, als wir spazieren gegangen sind, Papa, vielleicht leben wir in einem Bild, was jeden Tag anders gezeichnet wird.
Jedes Kind hat irgendwann in seiner Kindheit einmal diesen Moment, oder? Wo man selbst denkt, in dieser Matrix zu leben. Und das ist ein Film oder ein Comic. Ja,
und
oder
ganz ohne
warum haben wir das? Warum ist das in uns? Das ist absurd.
Ja.
Haben wir auch schon, habt ihr schon darüber gesprochen? Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass wir in einer Simulation leben, als in der Realität. Genau. Das hast du aus der Seth MacFarlane-Serie.
Ja,
gutes Schlusswort.
Das war ein gutes Schlusswort.
War das ein Schlusswort?
Ich glaube,
oder machen wir noch?
Aber ich will jetzt nicht mit Two Ladies von Cabaret die Sendung beenden. Ich wollte mir jetzt eigentlich Two Ladies wünschen.
Komm, dann spielst du gerade noch.
Du spielst es noch und danach machen wir noch eine Abmoderation und machen nochmal ganz kurz so jeder 3, heute nicht die großen 5, weil wir auch den ab. Wir haben 3 schöne Comics, die uns vielleicht ein bisschen
was bedeuten.
Okay. 3 schaffe ich.
Okay. 3 Comics, die uns was bedeuten oder 3 Zeichnungen oder wie auch immer. Eine Sache noch vorher, was mich bei Fix und Foxy immer genervt hat, dass der Lupo mir zu nah an Goofy dran
war. Ja, hab ich auch gedacht.
Ist ein ganz anderer Charakter. Also optisch meinst du
jetzt?
Ja, auf jeden Fall.
Und auch vom Charakter her, das war ja immer von Fix und Foxy, das ist ja wie bei Mickey Mouse.
Zwei Füchse. Lupo war der Wolf.
Nee, wenn es euch interessiert, also es ist ja so, Rolf
Kaufmann. War Lupo ein Wolf?
Ja, genau.
Lupo ist ja der Wolf.
Italienisch, ne? Mhm. Der Wolf.
Ach so, Italienisch.
Latein.
Gedacht.
Lupinius, Lupus, Lupo.
Rolf Gauke hatte jedenfalls gesehen, dass Comics halt das große Ding sind in den USA und wollte das rüberholen nach Deutschland, hat sich gedacht, mach einfach meine eigenen und nehme mir als Basis die deutschen Sagen und Märchen und hat angefangen, diese Füchse halt diese Ficker zu zeichnen, diese geilen Ficker zu zeichnen und hat die aber auch zeichnerisch eher so traditionell wie in Märchenbüchern und irgendwie so nach ein paar Ausgaben sind sie auf die Idee gekommen, da doch mal Profis ranzulassen und die rund zu schleifen. Und die haben sich natürlich an den Amis orientiert. Das heißt, visuell könnte man, ich habe natürlich auch als Kind gedacht, sieht ja irgendwie aus wie Goofy, ist aber tatsächlich eine ganz andere Figur. Und eine Figur, die, das muss man auch sagen, für amerikanische Comics, glaube ich, eigentlich schon zu frech war. Weil der war eigentlich nur am Fressen.
Stimmt.
Der hat immer versucht, alle reinzulegen, war ein Faulpelz, also sowas.
Nur Franz Ganz war das doch auch, der war Oma Duck auf dem Hof gearbeitet.
Ja, aber der war nicht hinterhältig. Der war einfach nur faul und dumm.
Der war dumm. Gustav Ganz, war der hinterhältig? Nee. Ein Leser hat mir gesagt, es gibt eine ganz tolle Hintergrundzeichnung von Dagobert Duck, warum der so geizig wurde und der sein Leben sehr tragisch auch betrachten. Die soll ganz schön sein. Steht auf meiner Facebook-Seite. Hat jemand geschrieben neulich. Wollte ich mir mal angucken.
Und Good Duck Panels haben wir auch schon vor langer Zeit mal vorgestellt. Ein Twitter-Account, in dem ich folge, irgendwie, der regelmäßig schöne kleine Einzelbildchen aus Mickey Mouse Comics postet. Auch da siehst du, es gibt eine lose, aber innige Verbundenheit zum Comic.
So, jetzt spielen wir kurz deine Homo-Mucke und dann
Lupus der Wolf. Lupus der Wolf für die Klugscheiße. Lupus. So, und jetzt genau, aus dem Musical Cabaret eine Hymne der Bigamie und Polygamie. Two Ladies. Es geht um Geschlechtsverkehr mit 2 Frauen.
Okay, wenn dieses Lied hier läuft, ich kann für nichts mehr garantieren, Jungs.
Two Princess.
Herzlich willkommen zurück. Hier ist Fest und Flauschig. Wir sind auf dem Endspurt heute. Ralf Rute ist da.
Comiczeichner. Multimedia-Genie.
Multimedia-Genie und wirklich ein sehr angenehmer Gast. Ich könnte noch eine Stunde jetzt weiterreden.
Können wir, wir noch richtig, bisschen, wenn, machen wir das wir, ich muss gleich den Podcast abschicken und dann könnt ihr
weiterreden. Ja, was hast du heute? Du bist zufällig in Köln, du musst ja noch was machen heute, oder?
Ich wäre sowieso zufällig in Köln gewesen. Ich bin heute Abend auf der Geburtstagsfeier meines guten Freundes Markus Barth.
Achso, ich kenne ihn noch von ganz früh.
Ich glaube, er war Chefautor bei der Wochenshow.
Ich habe den einmal, glaube ich, habe ich den persönlich gesehen. Ich weiß gar nicht wo. Ich glaube bei einem Auftritt im Herbrands oder sowas.
Ja, das kann gut. Im Herbrands, da war ich dabei.
Da warst du auch dabei.
Ja.
Bist du da gewesen?
Ja, ich war da.
Das ist nicht dein Ernst.
War mit Lutz Birkner.
Lutz Birkner.
Na klar.
Und ich weiß nicht,
soll ich euch mal die Handcreme geben?
Ganz ohne Scheiß. Du warst da. Ich war Lukas Tage vorgelesen.
Das ist nicht dein Ernst.
Markus Barth. Nein,
Moment. Du bist doch mit aufgetreten mit uns?
Ja, genau.
Nein, dann war ich an dem Abend leider nicht dabei.
Doch, ganz bestimmt. Die Pommesgabel.
Ja, klar.
Du warst dabei, ganz bestimmt. Das ist ein interessantes Phänomen, wenn man Leute nicht auf dem Schirm hat, weil man nicht weiß, wer das ist.
Aber ich wusste, wer du bist. Du hast ja damals schon Lukas gemacht.
Ja, aber
wenn du,
das kann sein, dass du es später, man vergisst, das passiert mir auch ganz oft. Man trifft Leute, die Praktikant sind, die dann später irgendwie eine Fernsehsendung moderieren oder ein Star sind. Du kannst dich an die aber nicht erinnern. Das ist wirklich so. Wenn der Promi-Status sich geändert hat, so du warst, ich weiß, dass du
René
auch
da Förder.
René Förder, Markus Barth,
das ist ja unglaublich.
Birkner, ja. Ich und du. Dich.
Auch bist du bei Lutz da hingekommen? Oder?
Okay, ich glaube, jetzt kommt noch jemand rein und jetzt bist du zu nerdig. Wir sind gerade mitten in der Aufzeichnung.
Aber
willst du uns Süßigkeiten reinbringen?
Bring doch mal Süßigkeiten rein.
Ja, dann bring uns mal die Süßigkeiten rein.
Dankeschön.
Dankeschön, da bist du ganz am Anfang.
Gibst du mir die Raffaeles bitte, Olli?
Ganz am Anfang meiner Bühnenkarriere.
Ja, du auch am Anfang meiner Bühnenkarriere. Das muss 2006 gewesen sein oder sowas.
So, bevor ihr jetzt...
2008 im Herbrands, bist du auch, du hast gezeichnet. Ich habe Lukas Tago zwei Sachen vorgelesen.
Wir sind jetzt ganz kurz davor, dass gerade einer abspritzt. Ja? Deswegen machen wir mal ganz kurz weiter. Und erzähl noch mal ein bisschen, wir wollten die großen drei Comics machen. Das ist ein bisschen schwierig. Mir fallen, jetzt poppen auch die ganzen japanischen Comics bei mir auf. Dann gibt es noch wahnsinnig viel so Anime-Zeichnungen und so. Ich bin auch großer Captain Future-Fan gewesen.
Oh.
Das ist natürlich eine Sache.
Wird jetzt verfilmt.
Captain, wirklich verfilmt.
Von dem Typen, der ein ziemlich guter deutscher Regisseur, mir fällt aber leider sein Name gerade nicht an.
Und das ist
ein bisschen Grüße an Lutz Birkner, Autor für
Lutz Birkner, du alte Fotze, bist auch herzlichen Glückwunsch. So, jetzt ist mal gut mit eurem privaten Kumpeleien hier.
Sorry. Ein bekannter deutscher Comedy-Autor. Muss man auch eh mal sagen.
Ja.
Ganz kurz, wirklich mal. Land zu brechen für alle Leute, das ist ja auch mein Metier eigentlich, ja, eigentlich bin ich Autor. Und habe immer Witze geschrieben für andere Leute.
Letztes Jahr war noch Satiriker.
Ja. Angefangen habe ich als Autor. Ich habe Witze für andere Leute geschrieben. Da habe ich mein erstes Witzgeld mit verdient.
Ja.
Und das habe ich ganz lange gemacht. Manchmal mache ich es immer noch.
Mhm.
Und es gibt viele Leute, die hinter bekannten Bühnenkomikern stehen und denen die Texte schreiben.
Und das ist die auf nie jeden Fall Lutz. Werden.
Lutz zum Beispiel ist einer.
Markus aber auch.
Markus hat auch was.
Ja. Chris Gelenicki.
Sowieso. Super meine alten Freunde Markus und Henning.
So, und jetzt haben wir endgültig alle Hörer verloren.
Ja, kann man auch mal sagen.
Okay. Captain Future, super gewesen. Was mir noch hast du auch Prinzessin Mononoke gesehen eigentlich?
Ja, das ist ja der Regisseur, von dem wir gerade gesprochen haben. Mir fällt sein Name nicht.
Ja, mir auch nicht. Aber
Adi Tomo Kobayashi.
Hat der auch Fist of the North Star gemacht? Kennst du den? Da prügeln sich 1000 Leute nur darum, wer Fist of the North Star ist. Den finde ich auch mega.
Ich glaube nicht.
Aber Prinzessin Mononoke hat mich damals wirklich am Herz ergriffen. Unglaublich schön.
Ist toll?
Unglaublich.
Unglaubliche
Tiefe.
So. Wir machen mal die großen drei.
Einfach mal die großen drei Comics. Ist natürlich jetzt aus dem Bauch raus. Ich mach mal.
Die großen drei. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Und Rute.
Und Rute.
Auf Platz 3 bei mir, weil ich ihn schon gesagt habe, ich mochte die Atmosphäre, ich war nie ein großer Fan, also ich habe Batman wahnsinnig gern gelesen und Superman und Rote Blitz, aber von allen Superhelden gefiel mir tatsächlich auch dadurch, dass ich halt irgendwie an diese Comics rangekommen bin als Kind, der Spirit von Will Eisner so gut, der hatte eine Dunkelheit, eine Tiefe, kann ich eben auch nur empfehlen, sind irgendwann nochmal neu aufgelegt worden, alle Will Eisner Comics, die Spirit Comics, auf Platz 3 ist einfach der Spirit bei mir. Also der Spirit ist in mir. Wer ist bei dir auf Platz 3, Ralf?
Oh, auf Platz 3 ist bei mir die Serie Natascha. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand noch daran erinnert.
Natascha?
Ja.
Klingt interessant, erzähl mir.
Es ist ein
Raphael oder?
So, und zunächst mal erstmal, es ist ein französischer Comic, der von einer Stewardess handelt, die durch ihren Beruf bedingt immer in
ihre Abenteuer
reinrutscht. Also das Ding ist, erstmal finde ich total spannend daran, das waren so die 70er, späten 70er, ich glaube frühen 80er, und es gab eine Frauenfigur als Heldin. Das fand ich schon mal ungewöhnlich. Und es war also zum Teil ein Vorwand, um einfach eine sexy Frau zu zeigen, die auch, die wird nass und fällt hin und tausend Sachen, aber sie treibt die Geschichte wirklich voran. Also sie besteht auch hier im Bechdel-Test, weil ohne sie würde diese Handlung nicht entstehen. Und ich fand die Geschichten unglaublich spannend, toll erzählt, sehr humorvoll, ganz, ganz toll illustriert und fühlte sich immer an wie ein Film. Also ich habe danach immer dann gedacht, wenn ich das Album weggelegt habe, es war so eine Länge wie Asterix, meine Güte, warum gibt's das? Das ist eigentlich ein Spielberg-Film. Ja, da tauchen dann auch fantastische Elemente später drin auf, aber es war sehr verwurzelt, so im Alltag einer Stewardess. Fand ich toll. Platz 3, Natascha von François Voltery.
Okay. Das ist auch Platz 3, Asterix, habe ich eben schon erzählt, von meinem Vater. Das ist es.
Das ist Natascha, sieht ganz süß aus.
Ah ja, guck mal.
Das ich erinnere mich.
Ja, stimmt. Asterix, mitbekommen von meinem Vater, das war damals ein politischer Comic. Man hat es gelesen und immer was dazugelernt und je älter man wurde, desto interessanter wurde es. Und einfach mal so, damit man es in der Liste hat.
Würde ich auch glatt dazu packen, die ersten drei. Asterix ist einfach ein unschlagbarer, großer Comic. Kann man nichts sagen.
Habe ich ja jetzt schon gemacht.
Hast du gemacht, deswegen kommt meine Platz 2. Und das ist Lucky Luke gewesen. Ach, tatsächlich. Oh.
Habe ich lieber gemacht als Asterix.
Ja, wirklich? Hab ich auch lieber gemacht. Habe ich gesammelt eine Zeit lang. Und ich mochte Rantanplan wahnsinnig gerne. Da waren so liebevolle... Richtig. Rantanplan, der Hund war toll, die Daltons waren toll.
Das ist ein bisschen unverkrampft.
Es war unverkrampft und er zieht schneller als sein Schatten. Und da waren so gute Sachen einfach. Kleine Trademarks. Lucky Luke ist auf alle Fälle meine Nummer 2.
Hat immer geraucht.
Ja, hat immer geraucht.
Die Daltons, herrlich. Mhm. Ich erzähle. Achso, mein Platz 2 ist die Serie Witzbold. Die, glaube ich, wirklich niemand kennt.
Doch, das sagt mir auch was.
Von Marcel Gottlieb, erschien in Deutschland, glaube ich, in den 80ern als Heftserie vom Volksverlag und war so der erste Versuch vom Volksverlag, der eigentlich Erwachsenencomics gemacht hat. Viel Gewalt, viel Sex und mit einmal gesagt, wir machen jetzt einen Kindercomic. Und Marcel Gottlieb war jemand, der eigentlich vom Humor her auch eher so in die Erwachsenen-Comic-Richtung ging und für Schwermetall gezeichnet hat und ganz, ganz absurden Humor hatte. Und damit hat er aber angefangen mit Gottlieb. Und dieser Humor war in diesem Kindercomic aber schon drin. Das war, also der hat mit Zeit gespielt. Die Figur hatte nur einen Gesichtsausdruck. Das war so Buster Keaton-mäßig. Um ihn rum entstand der totale Wahnsinn. Das war so trocken und hat mich bereits als 8- oder 9-Jähriger so gekriegt, dass ich das unbedingt ist in meiner Top 3. Ganz, ganz wundervolle Serie.
Bei mir auf Platz 2 ein Comic, der mich tatsächlich sehr mitgenommen hat. Immer noch, ich habe mir kürzlich die Bücher geholt, obwohl es eigentlich keine richtigen Comicbücher sind, aber angelehnt daran, Mackie. Mackie immer auf der letzten Seite, der hört zu. Oder kurz vor der letzten Seite mit Schrat, Mackie und noch so 3-4 anderen Figuren. Es gab irgendwann ein Rebrush, oder wie heißt das?
Reboot.
Reboot, es wurden neue Figuren, die wurden neu gezeichnet. Und ich finde wirklich, habe öfter und schon immer noch teilweise träume ich von den Mackie-Büchern. Also Mackie im Schlaraffenland zum Beispiel ist eines der irrsten, überhaupt diese ganzen Mackie, kennst du die Mackie-Bücher?
Na klar, die Figur Mackie ist auch ein bisschen gruselig. Ne?
Total, also, genau.
Genau, ich finde Mackie auch ziemlich unheimlich.
Genau, der Comic ist was anderes als die Bücher, aber ich würde mal jetzt trotzdem Mackie in einen Topf werfen. Ich habe kürzlich für mich zu Hause die Bücher gekauft und versuche auch meine Nachkommen damit recht früh zu traumatisieren, damit auch die später...
Die müssen sich gruseln.
Ja, genau. Kinder müssen sich gruseln.
Kennt ihr noch Baron Münchhausen als Comic?
Kennst du das noch? Ja, kenn ich auch noch.
Gibt's auch noch. Und Arthur das Gespenst, kennt ihr das auch noch? Das war alles im Yps früher drin, habe ich gerade mal gesehen. Das waren so Comics, die mich geprägt haben. Aber auf Platz 1 ist bei mir was ziemlich Stumpfes, was jetzt alle enttäuschen wird wahrscheinlich. Aber es ist einfach so, wir essen hier gerade so einen Schokoriegel, aber Samstagabende oder Nachmittag oder vom Schlafengehen zu Hause auf dem Bett legen, man hört Musik mit dem Kassettenrekorder, 5 Freunde und das ist natürlich jetzt eine nostalgische Erinnerung und dann liest man einen Garfield-Comic und ich habe es geliebt.
Oh, Garfield. Ich wollte Garfield in die Top 3 nehmen.
Und ich muss sagen, dass ich also die Ottifanten waren leider nie so geil, aber die kamen
aber wegen der Story, gar nicht wegen der Zeichnung. Also die hatten das Potenzial, aber Otto hat nie...
Die Storys waren nie so geil. Ja. Aber die Zeichnung war ganz witzig, aber Garfield war einfach für mich vertraut mit diesem Hund und mit John und mit Odin und John, seinem Herrchen, beziehungsweise
dieser klassische Katze, immer dieser Schlafzimmerblick.
Genau. Dieser Schlafzimmerblick gab es nicht. So ist auch so ein fatalistischer Typ gewesen, der alles an sich vorbeiziehen lässt und einfach nur fressen will und dem das Leben der anderen eigentlich ein bisschen scheißegal ist. Mhm. Und der auch so einen verachtenden Blick auf die Dummheit dieser anderen, dieses Hundes hat und so. Ich finde, das war wahnsinnig toll, das zu lesen, würde ich eigentlich, später war es dann tatsächlich, Garfield wurde bei mir von Gary Larson abgelöst, den ich dann irgendwann für mich entdeckt habe, als ich 18, 19 war.
Aber bis dahin hat man, das war
ja dahin, also es war für Garfield, dann Gary Larson. Garfield ist mein Nummer 1 jetzt gerade, weil ich den wahnsinnig gerne, irgendwann wurde der so verniedlicht. Das Schlimmste war die Verfilmung mit Thomas Gottschalk als Garfield-Stimme, das ging einfach gar nicht.
Das ist wie Mola Adebisi als Ali G, das ist einfach, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass die Leute einfach in den Synchronstudios, das ist einfach eine sterbende Industrie, die haben einfach keinen Geschmack.
Aber der Film
wie immer.
Im Original gesprochen von Bill Murray und trotzdem war es ja ein schlechter Film.
Ja.
Also, das konnte da leider auch nicht
dabei. Trotzdem, aber dann mit Gottschalk und also da müssen wir eigentlich mal die ganze Sendung mit einem guten Synchronsprecher machen und über die ganzen Synchronvollidioten und auch die Dialogbuchschreiber und so.
Lass
unfassbar.
Das ist eine schöne Idee.
Lass doch mal Manfred Lehmann oder so einladen. Mhm. Bruce Willis Stimme. So, deine Nummer 1, Ralf?
Das Maikäff von der Volksbank.
Oh.
Das Maikäff von der Volksbank. Und zwar bin ich da natürlich befangen, weil
auch
da
war ich
ja, genau, das Schienensparbuch. Mhm. Aber ich war ja Texter fürs Maikäff. Das war ja mein erster Brot- und Butterjob. Ich habe als reiner Fan, ich hab wirklich das Maikäff sehr gefeiert für diese liebevolle Umsetzung, die Zeichnungen waren du hast einfach gemerkt, das ist kein Werbecomic. Da sitzen Leute, die verwirklicht sind hier darüber und haben das große Glück, dieses Heft unter die Leute bringen zu können, nicht weil man es kaufen muss,
sondern gesehen.
Ja, toll. Und den habe ich als Fan Leserbriefe geschickt und den einfach Zeichnungen von mir mitgeschickt und irgendwann kam ein Scheck zurück und die haben gesagt, Ralf, die Idee war lustig, wir nehmen die jetzt einfach. Wir machen das jetzt. Und
dann, echt?
Ja, super. Dann war ich drin.
Da war für dich so ein bisschen der Beginn deiner Karriere, kann man sagen, beziehungsweise deiner Arbeit als...
Das war mein Einstieg ins Profigeschäft. Als
weißt Autor. Du noch, welche Geschichten das waren von dir, die da drin waren?
Ja klar, also ich habe lange Zeit die Birne-Comics getextet. Das war eine Welt, in der...
Mit 14 bist du dann eingestiegen bei Minecraft.
Genau. Geil. Das war eine Welt, in der die Gegenstände lebten und das habe ich geliebt, weil da konnte man einfach aus jedem Gegenstand was rausholen und versuchen...
Und du hast dann die Zeichnung bekommen und musst den Text da reinschreiben oder wie war das?
Nein, ich habe runde Drehbücher geschrieben oder die so als Storyboards gezeichnet und dann hat das ein richtig guter Zeichner halt nachgezeichnet, weil meine Möglichkeiten waren natürlich mit 14 noch ein bisschen begrenzt.
Mhm.
Aber die haben auch, also dynamisch waren die Sachen schon und was ich halt wohl ganz gut konnte, war Situationskomik, Slapstick und mir immer einen ganz guten Schluss einfallen lassen. Und das habe ich damals gemacht. Deswegen das Minecraft habe ich sehr geliebt und habe mich auch sehr geprägt.
Ich mache meinen letzten Platz 1 nochmal ganz kurz. Das ist ein Comic, den ich jetzt immer noch gerne lese, wegen dem ich mir die Titanic immer noch kaufe. Es sind Katz und Gold.
Super.
Ist wirklich für Erwachsene
super.
Schlau, wirklich wahnsinnig lustig.
Manchmal einfach nur dadaistisch veranlagt, wo man nicht so richtig weiß, ob da der Gag steckt, aber es ist einfach ein gutes Gefühl.
Ich finde auch die Bilder, diese Einbilddinger, die beiden machen.
Sag mal, jetzt gerade, wo wir reden, hast du da einen kleinen blauen Klaus gezeichnet mit Wim Tölke da und Wim und Wendelin?
Wim und Wendelin und kleiner blauer Klaus.
Sind ja auch meine großen... Also
mir schicken Leute mal Sachen, wenn die schön sind, stelle ich die hier ins Büro rein.
Du hast doch den blauen Klaus
geschickt. Ich habe dreimal. Die Figur gibt es mir. Ich habe ihn zu Hause. Ich glaube, ich bin der Besitzer aller blauen Kläuse, die es noch gibt.
Ihr wisst, dass der von Loriot...
Das wissen wir. Auch ganz tolle
Zeichnung. Loriot, übrigens, ein Comiczeichner eigentlich. Also ein
Cartoonist.
Was ist da der Unterschied?
Ja, wie gesagt, Cartoons, Einbildwitze, Comics, Erzählungen.
Ah, okay.
Platt gesagt. Aber auf jeden Fall einer, also so hat er angefangen. Bevor der Fernsehen gemacht hat, war er erstmal Werbegrafiker, dann hat er halt Cartoons gemacht und dann hat er diese Sendung Cartoons
gemacht. Ich wollte noch eine Sache fragen, weil du es gerade sagtest. Hast du auch früher irgendwie Briefe an irgendwen geschrieben, Fanbriefe und bist in Kontakt getreten? Ja, du.
Ich?
Ja, ich guck dich an, oder schiel dich irgendwie so.
Ich habe tatsächlich dann irgendwann mit 18 oder 17 angefangen, da war von Punkbands, habe ich angefangen, da auf der Rückseite war zum Beispiel die Nummer der Punkband und habe dann die Bands angefragt, was das an Kohle kosten würde, wenn man die mal buchen würde. Und hab dann zum Beispiel mit dem Gitarristen von der Punkband Hass länger telefoniert.
Sag, komm mal zu uns, übernachte mal bei uns.
Ja, der auch so leicht angesoffen war und dann mir irgendwie erzählt hat, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Und das war meine Leidenschaft. So Comics und so habe ich nie gemacht. Ich habe, glaube ich, nie Leserbriefe groß verschickt. Okay. Da habe ich dann irgendwie... Dann auch, ich habe auch sowieso immer, glaube ich, damit gerechnet, man kriegt sowieso nie eine Antwort.
Ich habe früher mal im Radio angerufen, habe bei Gewinnspielen mitgemacht.
Das habe ich später auch gemacht mit verstellter Stimme und Leute verarscht.
Ich hab das aufgenommen sogar. Haben dann im Grunde Pranks gemacht.
Ja, ich habe auch wahnsinnig viele Pranks gemacht. Ich habe bei Dr. Markus beim NDR 2 angerufen und hat ihm mir dreiviertel Stunde irgendeine Scheiße erzählt. Und das habe ich wirklich. Und das ist schade, dass es das nicht mehr gibt.
Das gibt es bestimmt beim NDR noch im Archiv.
Irgendwo muss es das vielleicht geben.
Du hast das bestimmt auch bei Domian.
Und bei QVC, nee. Ja. Da war ich dann so alt, aber bei QVC habe ich angerufen, da gab es einen Wagen, einen kleinen Shelby. Das ist also es war ein kleiner Wagen. Und ich sag's mit 1000 Mark, André, das war zu einer Zeit, als wir noch illegale Substanzen zu uns genommen haben, in Form von Marihuana, und haben dann sehr viel gekifft und haben dann bei QVC angerufen. Und ich habe dann seriös, bin dann durchgestellt worden und habe dann mit der Verkäuferin gesagt, dass ich dieses kleine Modellauto von dem Shelby gerne hätte, weil ich mit meiner Frau jetzt gerade in den USA war und wir diesen Shelby in groß gesehen haben. Und habe noch nicht mal eine witzige Pointe am Ende gesagt, dass ich sie verarscht habe. Und die Frau hat dann mit Tränen in den Augen, ja, du
ist wirklich eine ganz schöne Geschichte, die sie erzählen. Und 1000 Mark, André, das Leben, er hat nicht glauben können. Also sowas habe ich gemacht.
Wie ist eigentlich 1000 Mark, André? Was macht er eigentlich?
Der ist Altenpfleger und das macht nicht, und das muss man sagen.
Ja, aber ich meine, ja. Habt ihr noch Kontakt? Wir waren im großen Kohlessen vor 2 Jahren, habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Ja,
der war doch bei einem Konzert, wo ich in Hamburg auf
war,
oder?
Der war auch beim Konzert, genau. Ja, das ist ein Freund von mir, den sehe ich immer noch. Der macht leider was im Gegensatz zu uns in der sozialen Tätigkeit. Der ist Altenpfleger und kümmert sich darum, dass alte Leute irgendwie noch in Würde, hoffe ich doch.
Also hoffentlich.
In Würde alt werden. Und also in Würde da ihre letzten Jahre, also was auch immer, komm. Und dem geht's ganz gut.
Super.
So. Jetzt sind wir auch, pass auf.
Wir sind am Ende, Leute, bei Fest und Flaschig. Heute, wir müssen jetzt gleich uns ein bisschen runterkommen, was essen. Und heute Abend ist die große Talkshow. Es gibt also genug zu tun. Vielen Dank, Ralf, dass du heute da warst.
Ja, super schön.
Total schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, das war also ich habe das schon versucht, länger jetzt anzuhören. Heute
aber ich wollte immer nicht, weil du sagst, nein.
Möchte ich also nicht.
Zeitlich klappt das
nicht.
Ich war damals im Herbrand schon so ein Arschloch. Nein.
Und endlich hat es geklappt. Super, ganz toll, was du machst. Vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, wir könnten echt so nerdmäßig nochmal ein kleines Side-Projekt.
So ein Spin-off. Nerd Olli und ja Nerdcore.
Genau.
Nerdcore-Porn.
Abnerden. Aber nicht zu kultig werden.
Nicht zu kultig werden. Passen wir schon
auf. Wir haben auch gar nicht so viele Sachen, wo wir gemeinsam Spaß dran hätten. Das müsste man eher einzeln machen. Ja, wirklich.
Ja.
Also Comics ist irgendwie, aber bei Musik bin ich schon raus, wenn Olli 2 Minuten irgendwie einen Song ankündigt, den er sich da irgendwie den
ans Herz gewachsen hat in der letzten Woche. Also das ist so groß, dann immer gleich.
Ja, aber wir haben ja alle irgendwie doch, dann ist ja auch ganz gut. Egal, jetzt bevor wir jetzt anfangen zu sentimental, rührselig oder irgendwas zu werden, vielen Dank fürs Zuhören, das war fest und flauschig. Die Ausgabe heute, das Leben ist ein großes Comic, denke ich, ist passt doch ganz gut.
Das Leben ist ein Comic, genau.
Das Leben ist ein Comic. Nächste Woche sind wir wieder da, dann wieder in unseren hermetisch abgeregelten Räumen. Du bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke, Ralf. Ne? Ja,
tschüss.
Grüß an Zug.